Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Und damit herzlich willkommen zur Sendung 294 der Linux Lounge. Am 11. Mai an einem schönen Sonntag, draußen sehr sonnig. Es ist übrigens auch Muttertag. Ihr habt jetzt noch die Gelegenheit, eure Mutter schnell anzurufen. Wir können auch kurz warten mit der Sendung. Ich sehe ein Kopfschütteln, ja. Ja, und das ist gerade die nächste Neuigkeit. Ich sehe ein Kopfschütteln. Wir haben mal endlich wieder eine Sendung vor Ort. Also ich sitze jetzt hier nicht alleine in meinem Zimmer, sondern bei mir sind auch noch der Chris.
Hallöchen.
Und der Dennis.
Guten Tag.
Ja, das freut mich, dass das mal wieder geklappt hat, dass wir hier vor Ort sitzen. Das bringt die richtige Energie in die Sendung.
Eine ganz andere Qualität auch.
Ja. Die Qualität ist immer großartig.
Ja, genau.
Immer.
Technisch wie fachlich.
Ja, gut. Machen wir mal weiter mit Inhalten. Habt ihr spannende Sachen, wo ihr sagt, da können wir uns heute, das ist ein Thema, was mir wichtig ist?
Wichtig jetzt nicht, aber da ich es ja immer mache, ich habe für Valorian heute, für diese Sendung, wirklich einen riesigen Blogartikel durchgearbeitet. Das letzte Changelog ist massig. Wird spannend. Vieles drin.
Also eine Sendung, wo du dabei bist und es wir kein Valorian haben.
Wäre auch komisch.
Das wäre komisch.
Ja, schon.
Wie sieht's bei dir aus, Dennis?
Bevor wir zu quasi meinem persönlichen Highlight diese Woche kommen, was erstmal mit dem Fediverse zu tun haben, wo wir ja auch sehr aktiv sind grundsätzlich, also so vorhanden sind.
Wenn man uns lässt, ja.
Genau, wenn man uns lässt. Wir haben tatsächlich ein bisschen Feedback von einem Hörer bekommen, nämlich Jonas, der uns auf unsere Anfrage vom letzten Mal, nämlich, dass Leute uns mal Godot-Sachen zuschicken sollten oder mal so ein bisschen Erfahrung zuschicken sollten, sagte, jo, also jetzt kein Spiel, aber ein 3D-Diorama. Und das kann man sich entsprechend angucken. Wir werden natürlich es entsprechend verlinken. Er hat uns das per Ad-Reply zugeschickt. Also wer es jetzt noch ganz schnell herausfinden möchte, kann das tun bei @theradiocc auf socialtechnics.de. Und da kann man sich das mal angucken, auch mit animiert und so weiter. Sieht wirklich toll aus, wirklich beeindruckend. Deswegen großen Respekt. Und deswegen ja auch ein Shoutout. Sein Kürzel ist übrigens JFML. Also wenn ihr ihn finden wollt auf Mastodon, findet ihr ihn da auf jeden Fall. Genau, und dann zusammen meinem Highlight, naja, grundsätzlich ist es das Fediverse, muss man ganz ehrlich sagen, und vielleicht auch noch so ein bisschen die Aktion End of 10, also wo es um Windows 10 geht, da können wir auch nochmal drüber sprechen, aber im Moment habe ich so wirklich, es gibt wenig Hoffnungsvolles in den aktuellen Zeiten, das hätten die wahrscheinlich vor 10 Jahren genauso gesagt und vor 20 Jahren genauso und so weiter und so fort. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Fediverse und dass sich da irgendwie ein Indie-Web plus Föderation und so weiter entwickelt und was es da gerade für Fortschritte gibt, holy shit.
Oha, oha. Noch als Info, falls ihr in unserer Matrix-Chat-Seite, da habe ich den Link einfach schon mal reingeschmissen, damit ihr nicht auf die Shownotes warten müsst, ihr könnt uns auch sehr gerne zu unserem Matrix-Chat, das ist #trcc.matrix.org, könnt ihr jetzt auch direkt reinkommen und live quasi uns auch Feedback geben, da freuen wir uns natürlich. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns im Nachhinein hört. Wie in den letzten Sendungen angekündigt, bewegen wir uns ja jetzt langsam auf die Sendung 300 zu. Und das wird eine spezielle Sendung insofern, dass wir zumindest das Format der Linux Lounge in dieser Form dann beenden wollen würden. Und falls ihr noch irgendwelche Highlights habt oder sagt, das sind irgendwelche Sachen, die ich so die letzten Jahre, Projekte, die ihr durch uns entdeckt habt oder irgendwelche anderen Sachen, die wir noch mitnehmen sollten, was euch am besten gefallen hat, schreibt uns das ruhig an kommentar@theradiocc, radio.cc. Oder in dem Marketing-Kanal oder auf Mastodon, wo ihr wollt. Da freuen wir uns drüber. Gut, genug gequatscht. Wollen wir zu
Neues aus dem Repo.
Genau, und da ja jetzt, Frühling? Ja doch, würde ich schon so sagen. Also eigentlich sind wir schon fast drüber hinaus.
Es fühlt sich schon nach Sommer an da draußen.
Genau.
Ja, es ist Sommer.
Wir gehen Richtung Sommer, aber manche machen ja ihren Frühjahrsputz auch gerne noch mal mitten im Jahr. Und zwar könnt ihr das in Zukunft bei euch auch digital machen, nämlich mit einer neuen Version von Bleachbit, einer Software, die wer damals unter Windows XP den ganzen Rotz da mal ein bisschen bereinigen wollte, hat vielleicht C-Cleaner verwendet oder Bleachbit auch selber, weil Bleachbit nicht nur unter Linux verfügbar ist, sondern auch unter Windows und hat jetzt mit der 5.0er-Version, ist in Python und GTK 3 geschrieben, hat jetzt tatsächlich ein paar schöne Neuerungen bekommen und lebt quasi wieder auf. Ja, und das allererste ist, dass Discord jetzt mit supported wird, sowohl inklusive der Snap als auch anderer Beta-Version-Varianten. Dann für Datenschutzfans steht ja zumindest
die. Also, ganz kurz, ja. Discord bereinigen heißt das, man kann den Rechner bereinigen, indem man Discord runterschmeißt?
Ja, ja. Ich glaube, es ist gemeint, dass Caches und so weiter weggeworfen werden. Weil Discord, wenn man das extensiv verwendet, ja einen sehr großen Cache irgendwann anhäuft. Also das ist tatsächlich so.
Ja, einige würden ja auch das beim Flatpak sagen, also dementsprechend.
True.
Immer, weißt du, Datenplatz, also Festplatten, Speicherplatz, das ist ja alles.
Kann es den Flatpak? Kann Flatpaks aufräumen?
Ja, ja, kann soweit, also du kannst es ja sogar über Flatpak installieren. Wird mir hier direkt vorweggegriffen, aber
Entschuldigung.
Kommen wir nochmal zu den weiteren Nachrichten. Also, wenn ihr Firefox nicht mehr so doll findet, aber Firefox weiterverwenden wollt, aber mit besseren Standardeinstellungen, dann würden wir euch ja LibreWolf empfehlen und das wird jetzt auch von Bleachbit supported. Und da muss man natürlich immer gucken, was man da so antickt, ne? Also immer die große Warnung, wenn ihr das einsetzt, dann seid euch bitte bewusst, was ihr da tut, weil solche Caches, die da angelegt werden, die werden ja auch aus einem guten Grund angelegt, nämlich erstens damit es besser bootet und schneller bootet natürlich, aber dann, manchmal werden in diese Caches auch bestimmte Informationen, die notwendig sind fürs nächste Mal starten, hinterlegt und dann könnten die weg sein. Also Datenverlust ist dort ein Risiko. Dann haben wir noch die GNOME-E-Mail-App Jiri, die mit unterstützt wird. Temporäre Dateien von Bash-Sessions lassen sich jetzt gezielter löschen. Defekte Desktop-Dateien, die etwa durch Deinstallation zurückbleiben, werden jetzt erkannt und können dann entfernt werden. Und auch die Bereinigung rotierender Logdaten wurde verbessert. Ansonsten gab es noch jetzt überhaupt mal eine Sprachauswahl. Okay, ja gut, also in der 5.0er-Version kann man auch gerne mal Internationalisierung umsetzen, aber immerhin. Und ihr könnt das ganze Ding jetzt mit den Tastenkombinationen Steuerung Q und Steuerung W schnell beenden, wenn ihr wollt. Auch die Debug-Funktion in der Kommandozeile funktioniert jetzt wieder. Die Update-Benachrichtigungen, die es früher mal gab, sind nicht mehr so aufdringlich wie früher und es gibt einen portablen Modus und bei einem Mehrbenutzersystem ignoriert Bleachbit Prozesse anderer Nutzer, um ungewollte Eingriffe zu vermeiden. Zugegeben ist das ein Feature, was unter OpenSUSE beispielsweise jetzt nicht bei Bleachbit speziell, sondern bei Updates nicht so berücksichtigt worden ist. Da hatte ich schon öfters mal Prozesse, die im Hintergrund gelaufen sind und dann hat das Ding geupdatet. Nicht so geil. Aber das, also, und bei OpenSUSE MicroOS bedeutet das, dass es rebootet. Also, naja. Ungültige Einträge in den Tabs für benutzerfreundliche Cleaner- und Whitelist-Elemente werden verhindert. Das ist auch gut, dass das ein konsistentes Gerät ist. Also grundsätzlich empfehlenswert, mal einen Blick reinzuwerfen und es ist schön, dass wir wieder derartige Software mit einem neuen Major-Release begrüßen dürfen.
Dann habe ich euch mitgebracht, Image ist eine Foto-Hosting-Software, quasi eine Google-Foto-Alternative, die ihr selber auf eurem kleinen Raspberry Pi oder eurem Rechner betreiben könnt. Und die hatten wir jetzt schon ein paar Mal bei uns in den News und es ist eigentlich sehr lobenswert, weil die featuremäßig wirklich sehr viel ablösen kann, wenn ihr irgendwie Fotos archivieren wollt für eure Familie. Das, die Kritik, die so ein kleines bisschen von mir auch geäußert wurde, ist, es steht ganz fett das Label drauf, wir sind noch in Entwicklung, Dinge können kaputt gehen und das steht da leider aus gutem Grund drauf. Bei Updates gibt's doch immer mal wieder kleine Änderungen, wo man Hand ansetzen muss, damit es wieder richtig läuft. Also es ist alles machbar, aber wenn man jetzt nicht so gerade der passionierte Selbsthoster ist, ist das vielleicht ärgerlich. Umso schöner zu sehen, dass in der Version 1.132, wo Image gerade ist, sie jetzt deutlich sagen, wir haben jetzt deutliche Fortschritte in Richtung Stable Release gemacht. Nämlich haben sie TypeORM abgelöst, das ist deren internes System, womit die quasi die Datenbankmigration gemacht haben und haben da jetzt was Eigenes, Besseres, hoffentlich Besseres und haben auch die Synchronisation stabilisiert und besser gemacht und die Android-App setzt jetzt auf eine SQLite-Datenbank. Das sind aber hoffentlich so Details, die dafür sorgen, dass demnächst einmal ein Stable-Release davon rauskommen kann und dann man auch Leuten, die jetzt nicht den ganzen Tag nur Selbsthosting machen, sondern die einfach nur mal nebenbei was auf dem Raspberry Pi schmeißen, trotzdem eine Alternative bieten kann für Google Fotos. Und da freue ich mich dann da drauf, weil dann werde ich Image auch intensiver nutzen. Tatsächlich hatte ich das mal vor Ewigkeiten probiert und dann irgendwie sehr schnell die Lust verloren, da irgendwie immer am Ball zu bleiben bei den Updates. Aber nun ja, das ist das Update von Image.
Im Übrigen, wenn ihr Image unterstützen wollt, ich zum Beispiel benutze das sehr, sehr gerne, dann solltet ihr vielleicht mal darüber nachdenken, wenn ihr noch ein paar Euros über habt, dann holt euch doch vielleicht mal einen Key bei denen. Das freut sie ganz doll, da kriegt man nichts Besonderes mit dabei, soweit ich mich entsinne. Also so ähnlich wie bei vielen anderen Open-Source-Projekten gibt es da so ein paar Quality of Life-Verbesserungen, die jetzt nicht kritisch sind für die Applikation, sondern meistens sowas wie Streaming oder ähnliche Geschichten. Bei Image müsste ich jetzt nochmal nachgucken, was man damit genau bekommt, aber ich würde das euch sehr ans Herz legen, wenn ihr das Projekt unterstützen wollt. Natürlich, nachdem ihr es getestet habt. Dafür ist es Open Source. Okay, Und damit gehen wir weiter. Stimmt, ich bin der mit dem nächsten Thema. Danke, Michael. Zeigt noch so schön auf mich. Fancy Mumble habe ich euch mitgebracht. Ich habe extra nochmal geguckt, weil ich so Fancy Mumble. Bei Mumble kennt man, wenn man im Open Source schon etwas länger unterwegs ist, wahrscheinlich schon länger als Alternative zu Teamspeak, also eine Team-Chat, Voice-over-IP-Client und Server-Software. Und Fancy Mumble hat sich zum Ziel gesetzt, das zu nehmen und hübsch zu machen. Und noch ein paar tolle Gimmicks einzubauen, wie zum Beispiel das Einfügen von GIFs mithilfe einer Suche oder einer Linkvorschau im Chat. Ist 2 Jahre jung, das Projekt, hat noch ein paar Dinge auf der Roadmap, sieht ganz interessant aus, ist allerdings auch noch viel zu tun. Dementsprechend bei uns verlinkt in den Shownotes, schaut euch Fancy Mumble gerne mal an.
Da ich ja vorhin den kleinen Schwenke gegen Discord geschmissen habe, so als Hinweis, Mumble ist natürlich ein Utility, was Discord, was von der Usability so komplett auf der anderen Seite des Spektrums steht. Es ist sehr minimalistisch gehalten, aber das Zitat eines Kollegen erinnere ich mich noch, dafür läuft Mumble auf einer Kartoffel.
Das ist korrekt.
Also wenn man einfach nur will, dass man Voice-Chat hat, der funktioniert und auch alte, klapprige Hardware dafür nimmt oder so, dann tut Mumble einfach und das ist zwar nicht hübsch, aber es funktioniert sehr gut, deswegen nutzen wir das auch meistens als Backend, wenn wir online sind, für unser Online-Streaming. Und okay, wenn man jetzt sagt, ich will ein bisschen hübsche und ein paar lustige animierte GIFs, kann ich nachvollziehen, dann ist es mir lieber, wenn man da so ein paar Sachen von Mumble draufbeutet und das ein bisschen aufpoliert und hübscher macht, als meiner Meinung nach etwas minimal überfrachtete UI von Discord.
Mumble zeigt aber auch ganz, also auch das tatsächliche Mumble, nicht das Fancy Mumble, dass man mit wenig Änderungen auch schon zumindest den Eindruck, nämlich den man am Anfang hat, wenn man es öffnet, wenn man so denkt, huch, schon ein bisschen älter, ein bisschen bearbeiten kann. Sie haben ja ist ja schon ein paar Jahre her, aber mal das Icon-Theme gewechselt und das hat einfach schon einen ganz anderen Eindruck gemacht. Ja, und auch deren Einstellungsbereiche, glaube ich, sind auch nochmal immens überarbeitet worden, die einfach einen Einstieg in Mumble, selbst wenn es jetzt, wie gesagt, ein bisschen altbacken wirkt, schon mal deutlich, deutlich besser macht.
Was nach wie vor ein Thema ist übrigens, was ich immer noch als Kritik bekomme, um das mal kurz noch als Erfahrungsbericht reinzuwerfen. Wenn man sich Mumble neu installiert, sind alle verwirrt von erstens, was ist ein Zertifikat und wofür brauche ich das und wieso ist das gut? Auch weil die Leute einfach nicht sich die Zeit nehmen, das mal durchzulesen, was da im Text steht. Da wird es eigentlich erklärt, wenn man ein bisschen technisches Know-how hat. Wenn man kein technisches Know-how hat, versteht man es nicht. Dann hätte man es auch einfach überspringen können. Zweiter Punkt, der immer kritisiert wird, ist, es gibt dann diesen tollen Audio-Setup-Assistenten, der dann auch automatisch mitstartet und der ist nicht gut. Der ist einfach nicht gut.
Ich finde, da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt sehr viel Open-Source-Software, wo man sieht, das sind Leute, die haben Spaß an der Technik und UI ist halt dann, das ist so ein Klischee, was durchaus berechtigt ist an vieler Stelle, dass Software dann von der UI Entscheidungen getroffen hat, die überhaupt nicht nachvollziehen, wenn Leute versuchen, diese Software zum ersten Mal zu bedienen. Andererseits bin ich aber auch, ich mochte zum Beispiel den Windows 2000-eckigen grauen Kasten-Look tatsächlich, weil es stellenweise, okay, jetzt so ein Social-Media-Interaction-Client ist vielleicht das beste Beispiel, aber bei anderen Tools ist es bei mir so, es sind Werkzeuge.
Ja.
It soll nicht hübsch sein, it soll nicht glänzen, it soll ihre Aufgabe erfüllen. Und dann das tut zum Beispiel Mumble sehr großartig. Deswegen nehme ich das Mumble auch nicht übel, dass das von der UI noch aussieht wie von vor ewig lange, weil es halt sehr, sehr gut funktioniert.
Und man muss auch mal sich ehrlich machen und sagen, naja, wer Teamspeak benutzt hat in der Vergangenheit, der wird auch sagen, naja, also in der Regel schalte ich das an, gehe in meinen Teamchat und dann schaue ich mir das nicht mehr an. Also da mache ich ja nichts mit. Also es ist jetzt nicht so, dass so großartig irgendwie Community Management oder sonst was darüber betrieben wird, sondern du loggst dich da ein und zockst mit deinen Freunden. Also das ist halt das, wofür es da ist.
Aber die ursprüngliche Frage, die ja da aufgetaucht ist in dem Forum, wo dann auch, wo es darum ging, okay, was wäre denn, wenn Mumble jetzt ein bisschen mehr Pflege bekommen würde, würde das dann irgendwie eine gute Discord-Alternative sein? Das, was Discord alles kann und das, wo man am ehesten eigentlich am Ende landen wollen würde, wäre eigentlich Matrix, wenn es ein ordentliches Interface gäbe, ja, weil der Standard und all die Informationen, also all die, ja, doch die Standards, die da gesetzt worden sind, kommen dem Feature-Reichtum, den Discord so hat, sehr, sehr stark entgegen, ja, wenn nicht sogar überflügeln ihn durch eben Encrypted Messages und.
Ja, absolut. Also es gab auch schon mal Leute, die proposed haben, lass uns doch mal Matrix oder XMPP mit einem ordentlichen Feature-Set kombinieren in einer UI mit Mumble als zwei verschiedene Backends, die dann aber eben halt zusammen in irgendeiner Form zusammenarbeiten, dass du einen Server anbietest, der quasi dann beide APIs zulässt, sodass wir eben halt nicht das Rad neu erfinden müssen, sondern alles in einer UI quasi zusammenpacken. Ich habe aber auch nie dazu einen Ansatz mal gesehen, dass das irgendwie mal gekommen wäre, was ja zum Beispiel auch eine Variante gewesen wäre. Und ich denke mal, das ist auch der klare Punkt, wo Mumble, glaube ich, sich von Discord halt unterscheidet. Es sind unterschiedliche Plattformen mit einer unterschiedlichen Zielgruppe. Das eine ist ein Teamchat, das andere ist halt Ein Community-Something-Tool? Ich weiß halt nicht. Ich habe den Selling-Point von Discord nie ganz verstanden. Aber ja.
Ich bin gerade noch mal so ein bisschen in mich gegangen und ein bisschen, was sind eigentlich meine Gründe, warum ich teilweise bei Discord ein bisschen zusammenzucke? Es ist tatsächlich auch so ein bisschen die Ehrlichkeit des Nutzers gegenüber, jetzt lasst mich mal aussprechen, ich höre von allen Leuten, ich habe früher sehr häufig gehört, boah, Alter, ich habe meinen eigenen Discord-Server, komm vorbei. Und dann als jemand, der technisch ein bisschen versierter ist, ich mir immer denke, du hast keinen Discord-Server, du hast dir irgendwo eine Instanz geklickt, die irgendwo in der Datenbank-Eintrag ist. Aber allein dieses Framing, dass die Leute dann sagen, du hast dieses eigene Ding und so, okay, kann man jetzt sagen, jetzt bist du ein bisschen penibel hier, was die Wörter angeht. Dann haben sie zum Beispiel dieses System, was sehr gut funktioniert, Twitch macht das auch, dass wenn man was monetarisieren will, dass man das nicht von den Leuten, die es nutzt, quasi versucht zu farmen, sondern von den Leuten, die es nutzen, deren Fans, die sie mögen, um sie dann zu bezahlen, dass die diese Plattform nutzen. Also, dass du halt, wenn du so einen Discord-Server, in Anführungsstrichen jetzt in Instanz hast, dann kannst du eine Community aufbilden und diese Community kann für den Server dann diese,
wie heißt Boosts, das? Boosts
kaufen. Ja. Und quasi, wenn du ein
Nitro war der Begriff.
Genau. Ja, genau. Jetzt wenn du beliebt bist und eine gute Community hast, dann möchte die Community dich unterstützen und macht deinen Discord, deine Instanz besser, aber halt ein großer Teil davon geht halt nur an Geld an Discord. Ist ein Modell, was auch Twitch macht. Du kannst halt Twitch-Kanäle boosten und Subs boosten und so ein
Quatsch. Ja,
und
genau.
So. Es ist sehr effektiv. Es ist jetzt nicht per se total intransparent oder slimy, aber das ist halt, weiß ich nicht, ich bin damit nie so wirklich warm geworden. Das hatte für mich nicht diesen Gedanken einer, wir wollen wirklich eine Plattform für eine Community schaffen, sondern so ein bisschen das, die Intentions dahinter. Das war das, wo ich bei Discord immer so ein bisschen, ich tue mich schwer damit, auf Discord irgendwie glücklich zu werden. Also ich habe das schon ein paar Mal versucht. Ich habe Accounts und auf Communities und es landet bei mir immer in meiner Taskleiste ganz unten.
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man bei solchen Plattformen versucht hat, die Gamification zu nutzen.
Ja,
dass man eben sagt, okay, wir verbinden quasi, wir machen keine Subscription, wir machen kein Abo, das finden die Leute alle doof, sondern wir verbinden das einfach mit etwas Spielerischem und verstecken darin quasi dann eine Form von Abo, ohne dass die Leute es merken, weil sie einfach immer wieder dazu genatscht werden, dann doch nochmal Nitro zu kaufen für ihren Lieblingsserver und so weiter und so fort, was wahrscheinlich ähnlich gut, wenn vielleicht nicht, vielleicht sogar besser funktioniert, weil man auch gewisse Suchtelemente im menschlichen Gehirn damit eben halt anspricht. Tatsächlich, wie du aber richtig sagst, wenn es um Ehrlichkeit gegenüber den Nutzenden geht, wäre ein Abo-Modell die ehrlichere Variante. Aber da müssen wir uns auch ehrlich machen und sagen, naja, heutzutage bezahlt das keiner. Das ist so.
Da ist was dran. Dann machen wir mal weiter. Wenn ihr selber Dienste hosten wollt, dann könnt ihr euch das selber aussuchen, wie ihr die monetarisiert oder wem ihr das anbietet oder nicht. Und wenn ihr dafür ganz viele Container oder virtuelle Maschinen auf eurem Server verwaltet, dann wollt ihr vielleicht auch irgendwas haben, was nicht utilitaristisch werkzeugmäßig ist, sondern etwas hübscher aussieht. Da gibt es auch etwas, das nennt sich nämlich X-Pipe. Da sind meine Notizen, da sind sie wieder. X-Pipe ist nämlich in der Version 16 rausgekommen und ist so eine Art universelles VM- und Containerisierungsverwaltung oder Serververwaltungstool im Browser. Und sehr viele Funktionen greift es direkt drauf zu, indem es per SSH auf die Kiste verbindet. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie einen extra Agent starten. Und gerade dieser SSH-Support wurde erweitert mit allen möglichen, also wurde besser gemacht, dass er erkennt, wenn ihr Keys in eurem Agent habt, solche Sachen. Fido 2 für die SSH-Schlüssel, also Hardware-Schlüssel-Support. Und ihr habt auch direkt eine Integration des Terminals im Webbrowser. Also könnt dann mit X-Pipe, wenn ihr, die haben für meisten Sachen gibt es halt so grafische Elemente für Container oder so. Aber wenn ihr dann doch mal eine Konsole wollt, müsst ihr nicht zu eurer SSH-Konsole wechseln, sondern könnt aus dem Browser aus X-Pipe direkt drauf zugreifen und es erkennt auch und unterstützt dann die Verwaltung, wenn man so einen Multiplexer hat wie Temux oder Screen oder ZDJ, wobei ZDJ habe ich noch nie gehört. Passwortmanagement könnt ihr dann auch direkt, dass der quasi euch die Passwörter reinfüllt, hat mit zum Beispiel KeePass XC Support bekommen und so einen Haufen Convenience-Funktionen. Habe ich noch keine Erfahrung gemacht mit X-Pipe, finde ich aber eigentlich ganz spannend, weil natürlich Container, so Kommandozeile, macht Spaß, aber wenn man einfach mal schnell einen Container starten, stoppen oder sowas will, ist es vielleicht ganz nett, eine Web-UI dafür zu haben. Und die es bis jetzt gab, Portainer fällt mir da gerade ein, ist in einer Hinsicht sehr stark auf Docker limitiert und wenn man dann irgendwelche anderen Container-Engines hat oder VMs. Also kann man mal angucken, falls jemand von euch schon damit Erfahrung gesammelt hat, auch sehr gerne uns schreiben, würde mich freuen. Dann gibt es Firefox 138 und zwar gibt es von meinem Lieblingsbrowser zwei neue sehr coole Features. Das heißt, coole neue Features ist gelogen. Eigentlich ist das eine ein Feature, was sie schon vor 10 Jahren haben und einfach kommentarlos gedroppt haben. Yep. Das andere ist ein Feature, was schon ewig da war, was man aber nur über die Kommandozeile aufrufen konnte.
Yep.
Aber zwei der Hauptdinge sind jetzt nämlich Tab-Gruppen und ein Profilmanager. Und Tab-Gruppen war etwas, was tatsächlich Firefox vor langer, langer Zeit schon mal konnte, dann aber raus abstrahiert wurde und ich tatsächlich gar nicht mehr weiß, warum. Aber das ist, wird gerne aufgegriffen von den Communities als etwas, wo Firefox so ein bisschen den Touch zu seinen Usern verloren hat, indem sie mal so ein Feature entfernt hatten, was Leute sehr gut fanden. Ich tatsächlich erinnere mich nicht, dass ich Tab-Gruppen in Firefox genutzt habe, aber ist auch ein anderes Thema. Ich hatte auch damals, glaube ich, noch Opera, bevor sie Chrome waren, hatte ich noch Opera. Egal. Da könnt ihr auf jeden Fall eure Tabs in Gruppen zusammenfassen und eure Sachen organisieren. Wenn ihr so ein Tab-Messi seid wie ich, ist das wahrscheinlich eine sehr gute Funktion. Die andere ist ein Profilmanager. Und zwar konnte Firefox schon seit immer, konntet ihr quasi mit mehreren Profilen, also konntet sagen, ich habe jetzt Profil A, B und C und alle eure Browser-History, Cache, Tabs offen, alles, was ihr habt, alles ist immer in diesem einen Profil gespeichert. Und ihr könntet dann quasi zwei Firefox aufmachen mit zwei unterschiedlichen Profilen und dann sind die komplett voneinander getrennt. Das heißt, es ist noch stärker getrennt, als wenn ihr irgendwelche auch Tab-Gruppen, es gibt Add-ons, die irgendwie versuchen, so Cookies in Container zu speichern und so. Das könnt ihr mit Profilen sehr gut trennen. Und könnt zum Beispiel eure Arbeitssachen von euren Privatsachen trennen oder so. Dafür gibt es jetzt einen grafischen Manager, wo ihr euch einfach auswählen könnt und ihr müsst das nicht mehr über die Kommandozeile machen. Das ist Firefox 138.
Kleine Ergänzung, ich habe jetzt mal im Kurs nochmal nachgeguckt. Ich musste dafür auf Reddit 10 Jahre in die Vergangenheit reisen. Tab-Groups wurden angeblich offiziell mit Begründung gedroppt, dass es es einfacher macht, Firefox weiterhin zu verbessern. Was dahinter vermutet wird, most generic excuse ever, also ich meine, das ist absolut nichtssagend, aber es wurde dort die Vermutung geäußert, dass es eventuell einfach mit einer Restrukturierung zusammenhängt, dass man einfach Ressourcen von Tab-Groups und anderen Projekten weggenommen hat, damals Firefox 4 übrigens, ne? Dann haben sie dieses Rapid Development eingeführt und haben angefangen mit den Major-Nummern zu explodieren. Und dass man eben halt aufgrund der Veränderung der Ressourcen, wo man sie hingeschoben hat, um Dinge weiterzuentwickeln, dass man einfach gesagt hat, okay, das wird so wenig benutzt. Sie hatten da erst angefangen, glaube ich, mit dem ersten Feature-Tracking in Firefox und haben dann gesagt, komm, wir lassen das, weil es benutzen einfach zu wenig Leute.
Gibt's sowas in gleicher Form? Also ich nutze ja Chrome nicht, deswegen keine Ahnung. Gab's sowas wie Tab-Groups jemals in Chrome?
Chrome hat das auch, ja, aber auch schon was länger, meine ich, in so einer Form.
Aber
das
wahrscheinlich mag Chrome nicht.
Michael kann dazu nicht sagen, ja, er mag Chrome nicht.
Herzlichen Dank, Michael, von der Seite. Qualitativen Beitrag, dass
Chrome, meines Wissens nach, macht das schon was länger. Ich denke mal, das ist auch der Grund, warum sie jetzt wieder aufgetaucht sind, weil das einfach ständig gefragt wurde. Und ich, ja, macht es auch schon lange gut, fand ich. Viele Leute, die ich kenne, haben es verwendet, eben weil es diese Tab-Gruppen da gab.
Aber du hattest gerade Firefox 4 erwähnt. Also ja. Seitdem gab es die Tab-Groups?
Nicht mehr.
Nicht mehr?
Seitdem nicht mehr, genau. Seit 10 Jahren gibt es die nicht mehr bei Firefox. Da wurden die gedroppt.
Holy shit, das kommt mir nicht so lange vor.
Das Witzige ist, ich war halt früher Avid Opera-Nutzer, also bevor die aufgekauft wurden und dann Chrome runtergekommen ist und so die ganzen Quatsch eingebaut haben. Und man Opera hat angefangen mit Tabs, mit Tab-Gruppen, mit Opera hat sehr viel pioniert in diesem Bereich. Ja. Und das ist tatsächlich, habe ich mich immer gewundert, warum bei Firefox das Tab-Management so stehen geblieben ist seit Ewigkeiten. Wahrscheinlich war der Switch genauso ungefähr vor 10 Jahren, vielleicht habe ich diese Tab-Gruppen deswegen nicht mitbekommen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf das Feature. Ich habe mal jetzt noch nicht geupdatet, aber das wird mir helfen, meine tausende Tabs nochmal in tausende Gruppen zu packen.
Also ich habe damit schon angefangen und ja, es funktioniert gut, wenn man seine vielen Tabs verstecken kann. Zur Ergänzung Nummer 2, kurz mal reingeschaut, Zelly.j, du hattest dich gewundert, was das ist. Zelly.j ist auch ein Terminal-Multiplexer erst einmal, deswegen ist er in der Reihe mit Temux genannt, ist allerdings eher an EntwicklerInnen gerichtet, weil da geht es wohl darum, eben halt Power-Tools herzustellen. Für auf der Kommandozeile für EntwicklerInnen. Das ist wohl das Ziel, ist ein Multiplexer in Rust. Komplett in Rust geschrieben.
Das ist ja, den muss ich mir den mal angucken. Wobei ich bin mit Temux eigentlich sehr zufrieden, auch wenn ich immer, wenn ich in der Temux-Session bin und dann Leute an meine Shell kommen, dann sage, ich weiß nicht, was ich tun soll. Jo. Okay. Machen wir mal weiter.
Okay, dann gehe ich weiter in die Cloud. BuCloud möchte zurück zu den Wurzeln der Cloud-Dienste im FOSS-alternativen Cloud-Diensten, müsste man korrekterweise sagen. Und zwar fokussiert es sich auf die Wurzeln, nämlich den Austausch von Dateien über ein Serversystem. Völlig verrückt, völlig ohne andere Features und angeblich soll das sehr gut funktionieren. Zumindest die entwickelnde Person behauptet, sie hätte damit sehr, sehr schnell, sehr gut die nicht zuverlässigen Dateiaustausch mit Nextcloud, glaube ich, war das, was vorher eingesetzt wurde, mit der eigenen Alternative ersetzt. Wir werden das in den Shownotes natürlich verlinken. Wie, wenn es um andere Dinge geht, wie das Synchronisieren von Kalenderdaten oder Kontakten, das wird bei BioCloud nicht angeboten. Tatsächlich wird da zum Beispiel auf Radical verwiesen oder auf andere Alternativen, um da den direkten CAD-DAF oder CalDAV-Austausch zu machen.
Aber ich sehe zumindest in den Screenshots, die übrigens, also muss man ganz ehrlich sagen, Interface.
Nett, ne?
Also hübsch so, ne? Aber so ein paar Sachen sind ja mit drin. Also ein Kalender-Icon sehe ich da trotzdem. Das finde ich ein bisschen verwirrend.
Ja, weil die Datei ja trotzdem, also du kannst die Dateien darin trotzdem ja ablegen, ne? Und die müssen aber anders synchronisiert werden. Also da gibt es irgendwie eine Beschreibung in den Dokumenten dazu, habe ich auch ganz kurz gesehen, how to integrate CalDAV something. Aber es ist eben halt wirklich dann auch wieder nur ein Client, glaube ich, der das dann anzeigt.
Das wäre ja, also aus technischer Sicht kann ich das ja total nachvollziehen, dass man da sagt so, ne, jeder einzelne Part ist einfach auch viel, was man will von so einer Groupware, wenn man das denn so als Ziel hat.
Ja.
Und da ist es ja schön, ne, nicht nur keep it simple, stupid, sondern so, ne, do one thing well, so, okay, cool. Und dass es dann Integrationsmöglichkeiten gibt. Es macht aber, muss man einfach sagen, bei Nextcloud ist wirklich einfach easy. Du hast deine Apps, du aktivierst sie. Im Idealfall funktionieren sie auch, aber ne, es gibt halt so ein paar Standard-Apps, die auf jeden Fall immer mitgeschippt werden und damit hast es dann erledigt. Das ist so ein bisschen auch das Problem und der Vorteil bei WordPress, ne, so klicky bundi fertig. Ja, selbst als ich vor kurzem mal einen Drupal so lokal aufgesetzt habe, habe ich gemerkt, so, ich muss mit Composer arbeiten. Klar, da kann ich es wenigstens noch aus- und anstellen dann im Interface, wenn ich es einmal runtergeladen habe. Und ja, ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt, aber ja. Also ich möchte es mögen so ungefähr, aber es muss halt dann echt super easy maintainable sein. Und und es kann ja dann trotzdem sehr separat sein. Ne? So gut, aber dann gibt es dann wieder Schwierigkeiten, wenn es dann doch mal eine leichte Integration geben soll. Weiß ich nicht. Ich möchte bestimmte Dateien dann mit integrieren in einen Kalendereintrag oder sowas. Geht das dann? Ja, oder wie wird das dann verlinkt? Ist das kompatibel zueinander? Und da muss man sagen, da kenne ich jetzt zumindest auch aus dem, ja, aus unterschiedlichen Bereichen, so im kommerziellen Sektor, ne, da kannst du alles in alles integrieren. Ja, das ist ja schlimmer als OneNote teilweise, wo du einfach alles reinwerfen kannst, alles unstrukturiert, aber es ist wenigstens da, so ungefähr.
Ich meine, wir hatten in der letzten Sendung, wenn ihr nochmal nachhören wollt, hatten wir OpenCloud vorgestellt.
Richtig.
Ja. Was ja auch vom Herrn Heinle, der die Mailbox.org und so und machen die unter anderem, die haben ja auch den Ansatz verfolgt, dass man das, also das, was Nextcloud und OnCloud aktuell bietet, ist wahnsinnig cool und wahnsinnig viel und wir sind begeistert davon, aber es ist halt schon sehr fett geworden und dass man das mal wieder so ein bisschen downstrippt und versucht, sich darauf zu fokussieren, wie man vernünftig Cloud macht, bin ich sehr gespannt und ich hatte jetzt so viele Struggle die letzten Monate mit dem Nextcloud Desktop Client, dass ich meine Liebe zu Nextcloud auch echt gebröckelt hat. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Und zuletzt haben wir noch für den Videoschnittfreunde unter euch, habe ich ein Update mitgebracht von KdenLive. In dem neuen KDE Gears Paket gibt es das 2504, mittlerweile auch schon das 2412 und 2504 Updates gab jetzt in letzter Zeit. Und KdenLive ist so ein Non-Linear Video Editor, das heißt, ihr habt halt mehrere Videospuren und Audiospuren, wo ihr dann Effekte haben könnt und schneiden könnt. KdenLive gibt es bereits schon seit sehr vielen Jahren und ich habe das letzte Mal KdenLive vor 10 Jahren genutzt und da hatte ich so ein bisschen das Problem, dass es auch einfach nicht super stabil war, dass manchmal gecrashed ist oder so, musste aber zugeben, auch die das war auch OpenShot hieß das andere und da gab es noch zwei, hatte ich probiert, das war allgemein Videobearbeitung damals unter mit älterer Hardware und so war auch irgendwie nicht so das, weiß ich nicht, das war unter Windows robuster mit der Adobe Premiere Quatsch und so ein Zeug, das war in der Open Source Welt noch nicht ganz so ausgereift, aber meine Fresse hat sich KdenLive entwickelt. Also ich habe da jetzt mal drüber geguckt und was die alles da noch dazu gebaut haben, was für Möglichkeiten, seine Chapters anzusortieren, seine Animationen zu machen. Jetzt als eins der neuen Features ist zum Beispiel dazugekommen, KI-basiertes Freistellen von Objekten mit einem lokalen Model. Also nichts irgendwie hier Online-Scheiß oder so ein Zeug, sondern es kann euch quasi helfen. Ihr klickt halt Objekte an und der versucht sie dann magisch auszuschneiden, sodass ihr dann quasi die im Video ausblenden oder einblenden könnt und solche Sachen. Support für sehr viele Standards, also den Open Timeline IO Standard Import Output, das benutzen auch so professionelle Programme, so wie DaVinci oder sowas. und halt einen Haufen kleinerer Fixes und Funktionen und Multitrack-Editing und Support. Und also das hat sich entwickelt zu einer Software, wo ich mittlerweile, als ich da drauf geguckt habe, doch ein bisschen baff war, wie professionell man mittlerweile. Also Videoschnitt mit Kdenlive wird auf jeden Fall, ist eine sehr solide Software. Und wenn ihr sowieso schon im KDE-Ökosystem seid und wollt euch damit mal beschäftigen, kann ich das nur empfehlen, sich das mal anzuschauen.
Witzigerweise war das auch mein erster Video-Editor, also nicht der erste, sondern ich habe irgendwie früher mal mit Magix gearbeitet, falls ich
irgendjemand daran erinnert. Oh ja, natürlich.
Ja. Und da konnte man schon einen geilen Scheiß mitmachen. Und dann der Linux-Wechsel von Windows XP dann auf auf Ubuntu, das war schon hart. Aber Kdenlive war auch damals schon beeindruckend, also für das, was es konnte.
Es konnte schon viel damals, sah schon aus wie so ein, in Anführungsstrichen, professioneller Video-Editor, aber es war halt instabil für mich.
Also genau, zumindest es ist halt immer wieder abgekackt und das heißt, du hattest jedes Mal deine Projekte, wenn du die nicht zwischengespeichert hast, war die immer im Arsch. Es gibt, also ich hatte irgendwann mal die Idee, möglicherweise mal kollaborativ an KDE, also an Kdenlive Videoprojekten zu arbeiten. Ich habe das nie umgesetzt, aber es gab halt so eine XML, wo dann diese ganzen Beschreibungen und auch die Rohdateien und so weiter drin gewesen wären. Also eigentlich würde ich das im Nachhinein gerne einfach nur nochmal ausprobieren, inwieweit das denn möglich ist, das denn kohärent durchzuziehen. Ja, also wirklich mal, das könnte man mit ViewCloud oder Open Cloud ja mal ausprobieren, ob es wirklich möglich ist, kollaborativ mal Video-Editing zu betreiben. Weil ich auch weiß aus dem YouTube-Kontext, dass das sehr, sehr viele als Bedarf mal haben. Und wenn das aber natürlich alles offene Standards sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass das besser funktioniert. Übrigens, du meintest, OpenShot ist ein Beispiel. Ich hätte noch zwei weitere, nämlich Avi Demux.
Oh ja, das war ja der Virtual Dub inspirierte Klon.
Genau, nicht schön, nicht nutzbar eigentlich, aber war da.
Ey, ohne Scheiß, Virtual Dub, einer der besten Softwares, die es jemals gab. Ich habe sie geliebt.
Virtual Dub,
aber nicht AVDemux. Ja, das war nur für Windows und AVDemux war dann nicht ganz so, aber ja.
War nicht so toll. Nicht.
Dann gab es noch Cinelera, wenn das irgendjemand kennt. Genau, das war auch wirklich so ein Spezialding, das habe ich auch damals irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, da muss ich sogar selber kompilieren, damals noch unter dem Ubuntu oder so, das gab es damals auch. Gut, es gibt natürlich ganzen kommerziellen Anbieter, ne, wie DaVinci Resolve, was jetzt so das Ding schlechthin ist. Und es gab aber noch eins, ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, TVD gab es noch und Shotcut. Shotcut,
ja.
Genau, haben wir auch in der Sendung zwischendurch mal, aber nicht TVD, sondern das hieß irgendwie anders. Auf jeden Fall gab es auf jeden Fall noch eins in GTK, wo es auch wirklich ein richtige, also wo die in GTK 3 es versucht haben, auch nachzubauen und so. Und das sah sehr schön einsteigerfreundlich aus. Aber Kdenlive kann halt featuretechnisch, kommt keiner dran.
Ich wollte sagen, Shotcut, das war aber auch so, ich weiß nicht, ob das, sind jetzt meine Erfahrungen jetzt viele Jahre in der Vergangenheit, deswegen weiß ich nicht, ob es noch so ist, aber da waren halt auch sehr starke Beschränkungen der Anzahl der Videospuren. Du konntest irgendwie nur 2 oder 4 machen oder sowas. Und da waren so Dinge, wo ich teilweise mir gesagt habe, ja, das ist für einfacher Übersicht, also für Einsteiger übersichtlicher, aber ich habe mich da sehr schnell limitiert gefühlt. Und ich habe schon damals bei Kdenlive gefeiert, dass man einfach alles machen konnte, also bis es dann abstürzte, aber das war so von der Möglichkeiten her war das deutlich größer.
Genau, was es noch gab, war sowas wie Flowblade und inzwischen kann man ja auch mit Blender auch krassen Scheiß machen, so, also, ne, klar.
Das, ja.
Ne? Also, es ist schon spannend, wie sich das entwickelt hat, muss man einfach sagen. Ne? Also, kann keiner mehr erzählen, es gäbe da nichts, man muss sich nur leider umgewöhnen, es ist einfach so.
Wo wir noch bei einer Auflistung sind, da gab es noch das französische Software Natron, das ist ein Node-Baser, aber es ist ein Kompositor, also die sind nicht so speziell auf Videoschnitt, sondern vor allem auf Videoeffekte und Nachbearbeitung speziell.
Flowblade übrigens auch, ja.
Ja. Gut. Und damit machen wir weiter mit
Newsflash.
Eigentlich macht Michael weiter mit Newsflash.
Ich mache weiter mit Newsflash. wir hatten euch schon vor einigen Sendungen hat euch erzählt, Framework, eine neue Hardware-Firma, das Neue seit schon ein paar Jahren gibt es die, aber die sehr beliebt ist in der Open-Source-Welt, weil die sich auch tatsächlich ein bisschen Mühe geben, um für die Community und einem ethisch halbwegs tragbaren Gedanken, wie man einen Laptop baut, haben ein RISC-V-Notebook gebaut. Und davor haben wir euch dann, als wir das angekündigt haben, ein bisschen gewarnt, weil der Prozessor da drin so ein bisschen so kartoffelmäßig war. Also es war als Development-Board für Leute, die RISC-V machen wollen, natürlich spannend. Aber wenn man sie dann erwartet hat, dass man für das Geld ein brauchbares Notebook kriegt, dann musste man diese Erwartung ein bisschen dämpfen. Es gibt eine zweite Version, und zwar Deep Computing DC Roma RISC-V AI PC Mainboard 2.
Klingt wie ein Eintrag von einem Bot bei Amazon, aber nein.
Aber nein, da drin ist ein ESWIN 7702X SoC von SciFive P550. Das ist ein RISC, glaube ich, Quad-Core. Das Mainboard hat in der Startkonfiguration 32 GB RAM, läuft irgendwie mit 2,4 GHz. Also es klingt schon alles deutlich potenter. Aber auch hier vorweg direkt mal die Warnung. Also es gibt noch nicht so viele Tests davon, die haben sie erst gerade angekündigt. Aber wenn man das vergleicht mit anderen Sci-Fi-Prozessoren dieser Klasse, würde man auch eher so einen aktuellen Raspberry Pi Performance erwarten, was schon durchaus nutzbar ist für kleine Sachen, aber auch hier die Warnung, erwartet nicht ein super potentes Notebook. Macht das eher, wenn ihr wisst, was RISC-V ist und ihr damit quasi arbeiten wollt und das Ökosystem quasi ein bisschen vorantreiben wollt, dann wäre das vielleicht interessant. Und zwar kann man sich die Mainboard-Kombination mit den 32 GB RAM und dem Prozessor für 350 US-Dollar bestellen, was ein echt fairer Preis ist. Und es ist halt dieses Framework-Prinzip, ihr könnt das alte Chassis nutzen, also das alte Gehäuse, wo auch jetzt eure Intel-Hardware drin ist oder so, könnt ihr das Mainboard austauschen und das da reinploppen und habt dann ein RISC-V-Mainboard. Dann ein Update zu Ubuntu. Und zwar hat Ubuntu in der nächsten Version 25.10, wird es per Default, werden die System Utils ausgetauscht. Das sind diese Standard-Utilities, die ihr auf der Kommandozeile habt mit LS, Gehirnfurz, was gibt's da so alles? Egal, diese Standard-Utilities, mit denen ihr auf der Kommandozeile euch bewegt, wie zum Beispiel Dateien anzeigt.
Cat, LS.
Genau.
Ja. Ich weiß, Sudo gehört nicht dazu, soweit ich weiß.
Doch, Sudo ja? Ist, glaube ich, auch. Auf jeden Fall, diese Utilities, die man auf jedem Linux-System erwartet, die gibt es schon seit sehr, sehr vielen Jahren und die Pakete dahinter, die Software ist halt auch schon gut abgehangen, ist aber halt auch sehr viel Altlast drin. Es ist halt C-Code, auch sehr gut getesteter C-Code, der so wieder läuft. Aber es haben sich Leute gedacht, so könnte man das nicht in einer modernen Sprache mit modernen Standards ein bisschen neuer machen. Es gibt da eine Rust-Variante, das ist richtig. Kontroverse Rust jetzt hin oder her. Der Sinn ist aber auch, die haben das Konzept einer Single-Call-Binary, also so ein bisschen wie Busybox, dass man quasi eine Binary hat und je nachdem, ob man sie aufruft als LS oder als Cat oder als Echo, dass man dann die entsprechende Funktion ausführt, was dafür sorgt, dass die deutlich schlanker ist, da viele Sachen auch nicht unbedingt direkt übernommen werden müssen, sind die auch schlanker, also laden auch schneller teilweise. Aber man möchte natürlich ein Drop-in-Replacement sein, man möchte kompatibel sein. Und da gibt's eine riesengroße Test-Suite mit weiß ich nicht wie viel hunderten Tests zu allen möglichen Utilities, allen möglichen Randfällen und UTF-8 und Shell-Quoting und Environment-Variable-Parsing etc. pipapo. Und diese Test-Suite ist quasi die Referenz für diese Utilities, Sudo und diese anderen Utilities. Und die sollen, also das soll halt Drop-in-kompatibel sein. Und da bittet Ubuntu darum, dass das getestet wird, dass dann nämlich auch mit der Version 26.04, was das nächste Long-Term-Support-Release von Ubuntu wird, was dann 12 Jahre Support haben wird, dass man dann solide diese Utilities mehr auf einem modernen Standard hat und nutzen kann.
Gibt es noch irgendwelche Erklärungen dazu, was Ubuntu Canonical sich davon verspricht, das zu ersetzen?
Es gab ein Interview bei Linux Unplugged mit einem der Entwickler, der das gemacht hat. Ich habe das aber nicht mehr genau im Kopf. Es ist halt nur, dass das eine sehr alte Codebasis, was jetzt nicht per se schlecht ist.
Ja, klar.
Nein, bevor ich es hier falsch zitiere,
kannst du es nicht so wiedergeben.
Kann ich nicht genauso wiedergeben.
Aber auf jeden Fall hat man sich da Gedanken gemacht. Das ist ja schon mal etwas. Gut. Wir waren bei Ubuntu, gehen wir zu Debian.
Genau, also geht so, ne? Gehen wir zu Windows 10.
Ja.
Und danach gehen wir zu Debian.
Danach irgendwas gehen wir anderes. Zu Debian. Und zwar, es gibt eine neue Kampagne, weil alsbald ein Ende von Windows 10 erwartbar ist, nämlich am 14. Oktober 2025 ist es vorbei mit dem Support für Windows 10 von Microsoft. Und das bietet ja wieder eine Möglichkeit, einige Leute zu motivieren, möglicherweise mal auf Linux zu wechseln. Ich habe vor kurzem einen Beitrag gesehen, war sehr beeindruckend, wo gesagt worden ist, dass dass man mit einem ein Core i7 von Intel, also Prozessor und dann siebte Generation, dass das nicht mehr für Windows 11 reicht. Alles andere war da, ne, TPM und so weiter und so fort, war alles da, Secure Boot war auch drin und so, aber mit einer 7er Variante von einem Core i7 kann man nicht mehr arbeiten. Das fand ich sehr witzig, weil ich bin hier im Moment auf einem T470 und von Lenovo und ThinkPad und ja, was soll ich sagen, das hat die siebte Generation und es rennt. Nun gut, also, dann ist Ende und deswegen muss jetzt was passieren. Und diese End of Ten, so heißt die Kampagne, diese hat 5 Punkte sich ausgemacht, nämlich auf Linux zu wechseln is way cheaper, dann no ads, no spying, dann good for the planet, weil man eben keinen Hardware-Schrott generiert und Community Support, weil man eben halt nicht auf irgendwie Microsoft als den Kernanbieter angewiesen ist, sondern eine entsprechende Community, wo man Unterstützung bekommt und User Control, ihr könnt also selber entscheiden, was ihr wie denn genau machen wollt. So. Und da gibt es auf dieser Seite endof10.org, glaube ich, gibt es eine ganze Reihe an Events, an denen ihr teilnehmen könnt oder wo ihr Leute mitzerren könnt, weil ich gehe davon aus, dass die meisten, die uns hören, jetzt nicht unbedingt große Windows-Enthusiasten sind, wo man hingehen kann und sich Hilfe holen kann, wo es Linux-Install-Partys gibt, die beim Umstieg helfen. Und auch Sachen und eine kleine Anleitung oder erste Verweise, wie man es auch selber machen könnte, wenn man dann Lust drauf hat. Das ganze Projekt oder die ganze Kampagne wird unterstützt von KDE, von der FSFE und von GNOME, der GNOME Foundation oder einzelnen Personen auch von GNOME. Und tatsächlich jetzt auch von Debian. Die finden das grundsätzlich richtig. Sie haben aber auch nochmal gleichzeitig auf Sachen hingewiesen, die auch Herausforderungen bei Debian beispielsweise sind. Nämlich bestimmte Pakete, die einfach ihr, wo der Support nicht mehr gegeben ist, die einfach mitgeschleift werden, weil die Maintainer die Software nicht mehr weiter pflegen und auch die Pakete bei Debian nicht mehr pflegen. Und da gibt es unterschiedliche Varianten, wie Debian im Moment dazu, also damit umgeht. Einmal gibt es einfach die Möglichkeit, den Maintainern quasi wenn die Maintainer nicht mehr aktiv sind, dann übergibt man quasi die Zuständigkeit für die Pakete anderen Leuten, die nicht mehr offizielle Maintainer sind, aber die sich bereit erklärt haben, das zu pflegen. Oder man flaggt die grundsätzlich, die Pakete und sagt, hallo, die hier sind eigentlich hier deprecated. Oder man wirft sie tatsächlich aus dem gesamten Repo raus, um eben Sicherheitsprobleme damit einzudämmen. Genau, und das fand ich nochmal ganz spannend, dass man eben das auch miteinander verknüpfen kann. Ne? Die Nachhaltigkeit von Linux ist gegeben, das ist gar keine Frage, ja, gerade was Hardware dann auf jeden Fall angeht. Auch wenn jetzt vor kurzem aus dem Kernel ja auch nochmal einigen Support für einige Prozessoren rausgeworfen worden sind, die gerade mal in Anführungszeichen 18 Jahre alt sind. Dass das bei Debian gerade so einer stabilen Distro natürlich auch ein Thema ist, wie man denn damit umgeht, das zeigt sich da ganz schön. Ich bin auch am Überlegen, wie ist das eigentlich mit so Einführung von Flatpak? Also die Funktionalität kann ja über Flatpaks tatsächlich langfristig gewährleistet werden. Aber tatsächlich ist es trotzdem ja ein Sicherheitsproblem, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, Leute da immer noch auf einer alten GNOME 3 Basis, ne, wo ja quasi so der ganze Unterbau da ist, damit man die Applikation ausführen kann, wenn die keinen Support mehr haben. Ne? Also es ist noch ausführbar, es ist noch nutzbar mit dem Flatpak, aber es ist halt trotzdem ein Sicherheitsproblem. Und das ist so eine grundsätzliche Schwierigkeit, die es bei uns natürlich in der Linux-Community auch gibt, über die wir auf jeden Fall mal sprechen sollten. Aber grundsätzlich erstmal der Hinweis, bitte schaut mal, ob ihr nicht die Möglichkeit nutzt, Leute von Windows möglicherweise mal zu Linux zu bewegen. Ich sage immer, da braucht man gar keine große Auswahl. Nimmt Linux Mint, fangt damit an und alles Weitere wird sich dann entwickeln.
Das ist ein spannendes Thema. Ich würde da gerne noch gleich was zu sagen, aber kurz bevor ich es vergesse, ein kurzer Nachtrag, weil ich gerade etwas durcheinander gekommen war. Ich hatte in den Shownotes einen anderen Link gepostet über das, was ich im Kopf hatte, geredet habe. Wovon ich gerade gesprochen habe, die Rust-basierten Utilities unter Ubuntu, das sind die Core-Utils. Und das Core-Utils wird in Rust auch nachimplementiert und gibt es. Und was nicht zu den Core-Utils gehört, ist nämlich Sudo. Das war falsch. Sudo ist ein getrenntes Projekt, aber auch davon gibt es eine Rust-Implementation, Sudo ES. Das ist das, was in den Shownotes verlinkt ist, nur damit ich das nochmal einmal sauber auseinanderziehen konnte, dass ich gerade ein bisschen Quatsch erzählt habe. Und zum Thema Windows 10 Ende und Leute überzeugen. Für mich ist es immer wichtig, eine Ermahnung, die ich immer mache, lockt die Leute nicht mit dem falschen Promise, dass alles besser wird. Das ist halt diese Erwartungshaltung, dass alles so wie vorher funktioniert, nur besser, ist halt nicht die erfüllt wird von Linux. Man muss sich umgewöhnen, es werden ein paar Dinge nicht auf Anhieb funktionieren und es ist ein man muss sich darauf einlassen können, dann wird man sehen, was für unglaublich viele tolle Möglichkeiten man hat. Aber wenn ihr da zu Leuten geht und sagt, du musst ja jetzt Linux nutzen, weil alles ist besser, geht meistens nach hinten los. Und dann werden die Leute erst recht frustriert sein, wenn sie es einmal aufgezwungen, in Anführungsstrichen, bekommen haben und dann werden sie es nie wieder anfassen wollen und sagen, installier mir Windows 11.
Beziehungsweise, ich kaufe mir jetzt einen neuen Computer mit Windows 11, weil das ist die Konsequenz. Ne? Und ich finde, das ist eigentlich auch ein zentrales Argument, das richtig ist, nämlich Windows oder Microsoft zwingt seine Nutzerbase dazu, neue Hardware zu kaufen. Ein Großteil davon. Das ist tatsächlich Fakt. Und das ist auch da noch so ein Punkt, wo ich meine Schwierigkeiten habe im Umgang mit Leuten, wo ich jetzt das kommunizieren müsste. Das ist zum großen Teil, muss ich jetzt die negativen Aspekte leider jetzt aufbringen, so die sozialen negativen Aspekte, das sind alles Boomer. Und denen ist das Kaufen von neuen Sachen halt leider egal. Die freuen sich dann, habe ich einen guten Grund, mir neue Sachen zu kaufen. Da freuen sich viele drüber. Es gibt auch in der Generation gibt es Menschen mit einem guten ökologischen Bewusstsein. Ich habe so das Gefühl, die sind leider in der Unterzahl. Und das ist immer dann sehr schwierig, weil dann sagen sie sich, also ich hatte jetzt schon mehrere Gespräche gehabt, wo es dann hieß so, ja, an sich habe ich da schon immer wieder mal drüber nachgedacht, aber eigentlich ist mir das zu anstrengend und deswegen kaufe ich mir lieber was Neues. Das ist halt so die Quintessenz.
Ich hatte das bei einem Bekannten, da war das Argument, der hat tatsächlich sich Sorgen gemacht um Sicherheit. Also er hat gesagt, er nutzt seinen Rechner auch für Online-Banking und er meinte, es heißt ja alles unsicher, unsicher. Und wo du das Thema Flatpaks aufgegriffen hattest, man muss immer gucken bei Sicherheit und Unsicherheit, was ist der Angriffsvektor? Wenn ich einen veralteten Browser habe, damit suche ich ja, gehe ich halt auf alle möglichen Webseiten, großer Angriffsvektor. Wenn der über Flatpak regelmäßig aktualisiert wird, dann ist das gut, dann löst das diese Probleme. Wenn jetzt meine Desktop-Umgebung GNOME, KDE oder so veraltet ist, dann ist der Punkt, an dem Schadsoftware sich da quasi angreifen kann, deutlich kleiner und das ist nicht so kritisch, wenn die nicht so regelmäßig aktualisiert wird. Trotzdem sollte ich natürlich System-Updates spielen, aber wenn jetzt jemand einen aktuellen Browser hat und ein veraltetes GNOME, ist mir das lieber, als wenn er ein hochaktuelles GNOME und einen veralteten Browser hat. So mit der Schuh raus. Und dieses Argument mit der Sicherheit war beim Bekannten, er hat gesagt, ich mache Online-Banking, mache viele wichtige Sachen, ich habe mir gehört, Linux ist so sicher und dann kannst du es mal zeigen und dann, wenn dir das Interesse da war, konnte ich ihm tatsächlich dann auch zeigen, habe ich ihm dann einen Ubuntu Mate draufgezogen und er ist damit sehr glücklich bis jetzt. Hab aber auch gegenteilige Geschichte, zum Beispiel meine Freundin, da war es so, dass sie zeichnet und nutzt Zeichentablets und Zeichentablets haben diese Druckempfindlichkeit in der Spitze. Ist jetzt schon wieder viele Jahre her, ich hoffe mal, vielleicht hat sich das mittlerweile gebessert, müsste ich mal gucken. Aber vor ein paar Jahren habe ich gesagt, ja komm, probieren wir es doch mal aus, hier deine Grafiksoftware so funktionieren. Und sie hatte ein Wacom-Tablet, ein recht teures Wacom-Tablet und die Grafik, die Druckempfindlichkeit hatte einfach nicht funktioniert. Und das ist halt scheiße, das ist so halt ein Use Case, für den sie das wirklich primär braucht und dann war halt die Geschichte auch schon vorbei und dann habe ich ihr ein damals von Windows 7 auf Windows 10 geupdatet.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch eine logische.
Jetzt habe ich vielleicht die nächste Gelegenheit, Windows 10 auf 11, das müssen wir mal versuchen. Ich weiß nicht, ob der Support für Tablets da besser geworden ist.
Also ich kann natürlich nicht für das spezielle Tablet dort, ob das noch existiert und so. Genau, aber tatsächlich, bei Foronix kriegt man ja auch immer so schöne News, was so alles in den neuen Kernel und so weiter einfließt, unter anderem auch Wacom-Treiber. Also das heißt, und tatsächlich der Support von den Desktop-Environments ist auch deutlich besser geworden. Bei GNOME als auch bei KDE gibt es separate Anzeigen nur dafür. Das ist schon relativ beeindruckend, was da jetzt inzwischen schon da ist. Ob das dann alles so funktioniert, ist dann nochmal also
anders. Es läuft auf den Test hinaus.
Ich verstehe, genau, wo du herkommst. Aus dem Open-Source-Herz sagt man, ich gebe jetzt diese UI, die das standardisiert und da ist eine tolle Library drunter, die abstrahiert das und ihre Touchpads und so. Ja, auch vor 10 Jahren gab es eine Wacom-Treiber-Utility, was ein hässliches Fenster aufmacht, wo du alles einstellen konntest unter Windows. Das ist halt das, wo man zieht. Das ist kein Argument, was zieht gegenüber Leuten. Die haben halt die Erwartungshaltung, dass es irgendwo diese Sachen gibt. Und ob die jetzt schön integriert sind in die Desktop-Umgebung oder nicht, ist denen egal. Die wollen einfach, dass sie ihre Kurve für die Druckempfindlichkeit einstellen können.
Genau, aber wenn das fehlt, also wenn dieser Mindestanspruch unter Windows fehlen würde bei uns unter Linux, dann ist das ja schlimmer. Ja. Und das ist mein ganzes Argument. Also im Sinne von, es ist überhaupt da, bedeutet, wir sind wenigstens pari mit Windows, was zumindest irgendwie die Interface-Einstellung und so weiter angeht. Und wenn man dann noch sowas benutzt wie, nicht Pinter, sondern Krita. Pinter geht auch, aber Krita, was explizit auch dafür angedacht ist und auch genutzt werden kann. Ich glaube, da gibt es sogar noch ein paar mehr Einstellungen, die jetzt nicht nur systemtechnisch vorhanden sind, sondern, und man müsste das mal mit dem neuen GIMP ausprobieren, würde ich mal vorschlagen. Das wäre mal ganz spannend. Ja, gut, also, es liegt am Testen, aber du hattest jetzt ja auch Martha angesprochen, wie.
Achso, ja, bitte. Ich wollte noch einen anderen Punkt in die Diskussion bringen. Ich habe jetzt gerade so über Boomer hergezogen, aber eine Sache, die hatten wir tatsächlich eingeleuchtet, die wollte ich nochmal kurz zum Besten bringen, und zwar in einem anderen Gespräch. Da könnt ihr mir ja mal eure Takes vielleicht mal dazu sagen. Und zwar, da wurde mir gesagt, dass das Problem ist, dass die Update-Routinen von Systemen, dass die leider sehr nervig sind und die Erfahrung bei einem vorherigen Linux-Umstieg wohl gewesen ist, ja, jedes Mal, wenn irgendwo ein Update war, musste ich irgendwas klicken, dann war ich verunsichert und bei Windows, da kriege ich das nicht mit und das läuft schon und das ist immer alles in Ordnung.
ist der Grund, warum ich ein Ubuntu LTS mit Auto-Upgrade bei meinem Bekannten installiert habe. Und ich weiß, Ubuntu, manche Leute sind nicht mehr so, mittlerweile nicht mehr so die Ubuntu-Fans, ich nutze privat auch was anderes, aber das Auto-Upgrade hat für mich jetzt eigentlich immer funktioniert und der Bekannte ist damit sehr glücklich und der installiert halt nicht 3000 komische Software hinterher. Der hat halt die fünf Sachen, die ich ihm installiert habe und Auto-Upgrade und das läuft. Und ich muss mir auch keine Gedanken machen, dass ich dann irgendwie Sorge habe, dass sein Rechner veraltet.
Ja, und das ist genau der Grund, warum ich darauf warte, dass erstens Pipewire komplett einfach ohne Probleme läuft, zweitens Wayland super safe läuft und zweitens
wenn du darauf wartest, darfst du noch eine Weile warten.
Nee, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und das dritte, dass Linux Mint ein Immutable Desktop wird, weil dann funktioniert das nämlich wie mein OpenSUSE MicroOS, ja, du merkst von dem Upgrade gar nichts mehr. Du machst im Software Center, sagst du einfach Auto-Upgrades, dann updatet der deine Flatpaks direkt, du schließt die, öffnest die, hast alles neu eingerichtet, alles cool. Das heißt, die Desktop-Applikationen sind immer up-to-date, egal ob du den Laptop durchgehend anhast und dann im Sleep-Modus. Und bei MicroOS ist es so, dass das Ding auch unkaputtbar ist, weil du einen Immutable Bereich hast, der erst beim Neustart, ohne dass du es mitbekommst, erst beim Neustart tatsächlich alles neu einrichtet. Im Hintergrund läuft ein Systemdienst, der mitten in der Nacht, also zumindest bei meinem NAS beispielsweise, auch MicroOS von OpenSUSE, einfach das Update fertig macht und gut ist. Und du kriegst da nichts von mit. Ja, du musst da gar nicht in kein Terminal rein, gar nichts. Und das Einzige, und das gibt es halt von Bazite, also hier Bazite beziehungsweise von Fedora gibt es das halt auch, ne, dann als RPM-OS-Tree. Und Bazite werde ich wahrscheinlich, wenn ich Glück habe, ich habe schon mal bei einigen Leuten in meinem Freundeskreis dann schon mal gesagt, hey Leute, wenn ihr alte Hardware habt oder einfach mal Bock habt, euch das zumindest mal zeigen zu lassen, mach auch nichts kaputt, wir machen dann eine andere Festplatte rein oder sonst irgendwas, aber wir gucken uns das mal an, ohne irgendwelchen Zwang, dann würde ich, glaube ich, gerne mal Bazite ausprobieren und mal darlegen, weil dann hast du genau dieses Immutable mit dabei. Und jetzt brauchst du halt nur noch eine Community darum finden. Findet sich auch derzeit, weil Bazite krasse Unterstützung für die Handhelds hat. Also die nutzen tatsächlich den SteamOS-Wind quasi, Rückenwind nutzen sie quasi für die Umsetzung auf den normalen Desktop-Rechnern als auch auf den Handhelds.
By the way, ich nutze NixOS.
Ja,
der musste ich jetzt einfach reinschauen. Nein, aber ich bin da voll bei dir, dass diese Immutable-Entwicklungen auf den verschiedenen Distros, die werden auf jeden Fall helfen, sowas wie Rechner, die einfach nur mal laufen müssen, da diesen Zustand zu verbessern. Ich bin ganz bei dir.
Und deswegen sage ich, dass auch die Community da total wichtig ist, weil wir haben einfach das Wissen um diese, dadurch, dass es etwas Neues ist, genauso wie bei Pipewire, genauso wie bei Wayland, obwohl das auch schon so lange existiert. Aber das ganze Wissen, was Leute sich von bezüglich Ubuntu, auch Linux Mint und so weiter ranziehen, das ist ganz oft uralter Kram. Ja, Forumbeiträge, Stack Overflow-Einträge von vor 10 Jahren, die überraschenderweise teilweise immer noch funktionieren, aber da, und es muss vielleicht sogar im schlimmsten Fall eine Standardisierung dieser Immutable Desktops an einigen Stellen stattfinden. Gibt es durch OS-Tree ja auch, aber OpenSUSE nutzt nicht OS-Tree. Also da muss man noch mal ein bisschen gucken, wie man da irgendwie zusammenkommt.
Da muss ich jetzt gerade dran denken. Ich glaube, das hattest du unter Tipps und Tricks in einer der letzten Sendungen aufgegriffen oder unter News-Section hatten wir das, dass wenn man mal nach Hilfe sucht für irgendwelche spezifischen Hardware, Software, sonstige Probleme, dass es zum Beispiel das Arch-Wiki oder Gentoo-Wiki gibt, dass da natürlich auch Sachen, die spezifisch für Arch oder Gentoo drin sind, stehen, aber auch viele Sachen sehr allgemeingültig sind und sehr aktuell gepflegt sind. Und das ist zum Beispiel eine Erfahrung, warum ich früher sehr gerne Gentoo genutzt habe, ist, weil diese Informationen da immer sehr aktuell waren und sehr oft funktioniert haben und einem geholfen haben. Und bei anderen Sachen, wo du jetzt gerade die Ubuntu-Varianten meldest, man sucht online und findet diese Forenbeiträge und diese anderen Sachen von vor 10, 15, 20 Jahren. Vielleicht jetzt mal so als Ideeanstoß mal so in den Äther gebrüllt. Vielleicht sollte man auch schauen, dass diese Informationen in der Doku, diese veralteten Informationen irgendwie langsam rausgespült werden, damit Leute, die da jetzt das jetzt gerade aufgreifen und da machen, und dann einfach mal googeln und gar nicht einschätzen können, ist es denn richtig, dass ich jetzt meinen CSV-Server und X schlag mich tot neu starten muss, dass das vielleicht nicht mehr der aktuelle Stand ist. So als Appell an die Ubuntu-Forenbetreiber, an die, weiß ich nicht, Reddit-Betreiber, die oder irgendwas haben, dass man diese alten Informationen so ein bisschen da vielleicht mal rausfadet.
Und ganz auch durchaus wichtig und auch schwierig umzusetzen, die großen Player wie Stack Overflow und auch Reddit, ja, die oft als Ressourcen dann auch verwendet werden. Ich meine, beim Arch Linux Forum bin ich ja froh, dass es wenigstens deren eigene Infrastruktur ist, ne? Aber das ist alles, also die großen beiden, die ich gerade erwähnt habe, das ist echt ein Problem auch, weil die natürlich diese Informationen auch horten und vielleicht über die Robots TXT vielleicht der Suchmaschine in Zukunft noch anbieten werden, aber möglicherweise in Zukunft nicht mehr ihren NutzerInnen. Ne?
Entification. Das ist tatsächlich auch, was man immer von ihnen hält, aber die Chatbots sind tatsächlich auch basiert auf den Daten, die seit Ewigkeiten im Netz schwirren und viele Leute greifen dann so auf ChatGPT zurück und ChatGPT wird einem eine sehr ausführliche, sehr überzeugende Anleitung geben, wie man seinen X-Server zerschießt und man sich dann wundert, wenn man auf einer aktuellen Dispo, die Novalent hat, eigentlich gar nichts damit anfangen kann.
Und für manche Hilfen schaue ich natürlich auch mal bei GitHub rein und so weiter und ich habe durch DuckDuckGo, was ich ja standardmäßig verwende, wenn ich da ne, Ausrufezeichen GH eingebe, um dann eben bei GitHub zu landen, sagt er hier, wow there, also im Sinne von, du hast hier schon oft genug gesucht, dabei habe ich an dem Tag überhaupt nicht auf GitHub rumgesurft und ich habe ja sogar einen GitHub-Account und so weiter. Also das wäre alles nicht das Ding, aber trotzdem gibt es da diese Probleme mit eben der Begrenzung durch eben große Player. Und GitHub ist wirklich da Rotz, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich bin froh, dass viele Projekte, gerade im Fediverse, ganz oft dann eben auf Codeberg unterwegs sind und vielleicht zwischendurch mal auf GitLab oder so. Aber der meiste Kram ist halt immer noch auf GitHub. Und wenn man irgendwie was finden will, noch irgendwie ein uraltes Projekt, dann findest du das, wie gesagt, auf GitHub. Und das ist ebenfalls ein Riesenproblem.
Es gibt da noch SourceForge und so.
Ja, aber also da hat sich also
Forgeo.
Ja, genau, aber darauf basiert ja Codeberg glücklicherweise.
Ja. Ich meine so Projekte, die seit 20 Jahren
im Band sind, und
kein mehr.
Ja, aber
die sind da, ja.
Aber ich werde selten fündig, wenn ich bei SourceForge unterwegs bin, wenn es um
Ich habe tatsächlich, das hatte ich die Erfahrung in der Vergangenheit, wenn du auf GitHub ein Projekt hattest und davon gibt es vielleicht schon Forks, die wieder maintained sind. Du hast so einen unmaintainten Quatsch und du wunderst dich, passiert da noch was, wundert das nicht. Da muss man nach Forks suchen, was nicht immer so trivial ist. Es gibt so Suchseiten, die einem helfen, Forks zu suchen. Aber was ich ganz spannend finde als Feature von GitHub, hätte ich mir gedacht, dass man irgendwie hier zu einem Projekt gehen kann und sagen kann, wenn in einem Projekt keine Activity seit 6 Monaten oder 12 Monaten verstanden ist, dann ploppt ein neuer Button auf, wo man der heißt, ist es Project Deprecated? Fragezeichen. Das kann man dann als Mitglied da klicken und dann kriegt der Maintainer irgendwie eine Meldung und sagt, oder alle, die da irgendwie aktiv waren, ist das Projekt noch aktiv? Bitte update doch mal, was der Stand ist oder wollt ihr das vielleicht schließen oder so. Und wenn die sich dann nochmal 6 Monate nicht melden, dann ist so nach 18 Monaten wird das Projekt automatisch auf archiviert, dieses Projekt ist nicht mehr maintained gestellt, dass dann die Leute zumindest in Zukunft sehen, das Projekt ist tot.
Vielleicht noch eine?
Ja.
Gute Sache, auf jeden Fall dafür. Jetzt sind wir hier komplett durcheinander. Aber eine letzte Sache noch wegen Stack Overflow Reddit und grundsätzlich so Foren und egal ob Ubuntu-Users und wie sie nicht alle heißen, mit diesem ganz fancy Protokoll, das sich ActivityPub nennt, wäre es ja auch möglich, dezentrale Alternativen zu diesen Wissenssilos zu erstellen. Sie müssen nur noch gut durchsuchbar sein, aber das werden wir dann sehen. Da kommen wir aber später zu.
Solange die noch nicht existieren, nochmal der Tipp, das Arch-Wiki oder Gentoo-Wiki sind auch, wenn ihr nicht Arch oder Gentoo verwendet, solide Ressourcen.
Absolut. Genau, am Ende schließen wir den Punkt End of 10 mit, guck doch mal bei Arch.
Ja, ohne Scheiß, da stehen sehr viele nicht Arch-spezifische und nicht Gentoo-spezifische Sachen drin.
Genau, einige würden uns das jetzt vorwerfen, ja, also dadurch, dass ihr darauf verweist, ist ja genau das Problem offenbar, dass Leute wohl da reingucken müssen, wenn sie Probleme haben, deswegen ist Linux nichts für neue Leute.
Fragt Menschen in eurer Umgebung, die Linux benutzen.
Aber das ist aber auch der Confirmation Bias, oder ist vielleicht der richtige Begriff dafür, ist, dass Leute, die halt ihr Leben lang Windows genutzt haben, natürlich wissen die, dass sie diese 3 Tänze und 5-mal im Kreis drehen und da draufklicken machen müssen unter Windows. Das ist denen dann klar. Und wenn jemand noch nicht so Windows-versiert ist und den davor setzt, dann wird er auch sagen, warum muss ich in Systemeinsteuerung da auf den Startknopf zum Beenden drücken oder sonstige Sachen. Das ist.
Also ich möchte nur mal festhalten, seid nicht pushy, was irgendwie Win10 angeht, also ne, was den Umstieg angeht, sondern seid einfühlsam und nehmt die Bedürfnisse der Leute ernst und auch die Sorgen der Leute ernst und nutzt es irgendwie als so eine Art Spiel, also ohne schon, dass ihr im Kopf habt, ja, das und das ist eigentlich perfekt für euch und so weiter und so fort, sondern nutzt es quasi für die als Spielwiese. Von mir aus, weiß ich nicht, habt ihr vielleicht sogar noch einen älteren Laptop, den ihr irgendwie zur Verfügung stellen könnt, wo die da einfach mal eine Woche mit rumspielen können oder so und bitte kein Dual Boot, aber dass man zumindest die Festplatte austauschen kann oder so und dass die dann einfach mal auf ihrem Gerät das ausprobieren können und dann ihre eigenen Erfahrungen sammeln, ohne dass jemand die ganze Zeit hinter einem sitzt. Das kann manchmal auch eine ganz gute Möglichkeit sein. Okay, jetzt werden wir aber trotzdem weitergehen, so ein bisschen in dem Thema bleiben. Es geht nicht direkt um Umstieg, sondern es geht eher um den Status quo bezüglich Barrierefreiheit, also Accessibility unter Linux. Da gab es einen sehr beeindruckenden und sehr langen Forumbeitrag. Ich weiß gar nicht, gibt es hier oben mal eine Angabe, wie lange der ist? Nee, also in Metern mehrere Kilometer, muss man ganz ehrlich sagen. Und noch, und es geht tatsächlich um, wie gut ist die Accessibility unter Linux eigentlich für Menschen, die blind sind, die oder sehgeschädigt sind, oder nicht sehgeschädigt, sondern seheingeschränkt sind. Genau, und da haben wir eine Person, die selber von sich sagt, dass sie Linux nutzt, Linux mag, und trotzdem und auch die Vorteile kennt und so weiter, aber trotzdem regelmäßig daran scheitert, was es denn so gibt. Und was ich ganz spannend finde, ich, ne, eine der ersten Vorwürfe, die man so KritikerInnen an Linux so oft macht, ist ja, ja, du hast ja nur eine Distro ausprobiert und so weiter. Und das kann man der Person nicht vorwerfen. Sie hat Ubuntu Mate ausprobiert, sie hat Debian ausprobiert, sie hat Bedrock Linux, also auch Dinge, die halt, ne, so. Also es hat wirklich mehrere Sachen ausprobiert und angepasst und gemacht und getan. Und das Kerntool, was da eigentlich zum Einsatz kommt, ist Orca. Ja, das werden viele von euch vielleicht noch als Icon kennen, irgendwie mal früher auf früheren Ubuntu Vorinstallationen und so weiter. Das sind wahrscheinlich schon ältere Ubuntu-Installationen. Aber man muss auch einfach sagen, dass ja, man nutzt es natürlich nicht, wenn man es nicht muss, so ungefähr, ne? Wenn man es nicht braucht. Aber das heißt, viele EntwicklerInnen, die selber nicht blind sind oder seheingeschränkt sind, die wissen natürlich nicht, was denn eigentlich Barrierefreiheit da in diesem Kontext genau bedeutet. Und jetzt muss man sagen, dass die alten, ne, also Ubuntu Mate ist jetzt hier nicht ohne Grund gefallen, weil das eben GNOME 2 ist, halt noch ein bisschen weiter betrieben und vielleicht ein paar Security-Fixes noch bekommen hat. Aber das Ding ist immer noch nicht fähig für Wayland. Ja, es wird auch nicht vorbereitet derzeit, zumindest nicht bekanntermaßen vorbereitet für Wayland. Das heißt, wir haben jetzt mit den Übergängen das, was irgendwie früher mal funktioniert hat mit Orca. Orca hat sich auch verändert. Ja, das wird alles in diesem Forum, in diesem Beitrag, im Blogbeitrag alles dargestellt, dass es da auch dass da natürlich auch Veränderungen bei der Barriere freie Software gibt. Und inzwischen hat man an vielen Stellen einfach riesige Probleme, dass gar keine Standards mehr entweder eingehalten werden oder Barrierefreiheit komplett neglected ist. Und wie gesagt, die alten Lösungen auch bald nicht mehr funktionieren, weil der Support ausläuft. Ob das jetzt für den X-Server ist oder eben für Desktop-Interfaces, die nur noch den X-Server können. Und man unglaublich viel als blinde Person berücksichtigen muss, welche Distro nutze ich jetzt, aus welchem Grund kann die das denn, kann die das nicht, was erkennt die, was erkennt sie nicht, damit das überhaupt fähig ist. Und manche Distros werden auch überhaupt nicht mit Barrierefreiheit-Tools in irgendeiner Form geschippt. Das heißt, du kannst auch nicht beim Terminal, wo ja alles Text-Based ist, kannst du ja teilweise noch nicht mal da Orca da nutzen, weil es gar nicht vorinstalliert ist. Oder die ganzen neuen Installer, wo wir sagen, oh, das sieht aber jetzt, ist mal schön, schön, modern. Und man kann das, oh, das ist toll. Und dann gibt's ja irgendwie so Interfaces und alles super und gar keine Frage, finde ich ja auch toll. Aber man muss am Ende sagen, dass das Debian-Installer-Interface, auch wenn es altbacken aussieht, wenigstens barrierefrei ist. Es gab auch ein paar Korrekturen, die eingebracht worden sind. Also die erste Variante beispielsweise, da gab es eine ganz starke Kritik an GTK 3 und GTK 4, dass da so gar keine Accessibility überhaupt da war. Also es war sowieso, bei GTK 3 war die Accessibility Features, die waren kaputt über Jahre hinweg, und bei GTK 3 ist es noch nicht mal mit Accessibility Features veröffentlicht worden. Und da gab es dann aber glücklicherweise Feedback von Leuten von der GNOME Foundation, die gesagt haben, hey Leute, also Kollege, das ist nicht so. Ja, wir haben die nur nicht releasen, wir haben Teile davon nicht releasen können, weil sie einfach noch nicht fertig waren. Ja, wir haben da schon dran gedacht, aber wir konnten sie nicht vervollständigen und haben aber trotzdem GTK 4 released, damit entsprechend weiter darauf aufgebaut werden kann. Ich fand's sehr spannend, sehr erleuchtend, und jetzt vielleicht noch kurz, aber nur den Ende des Beitrags war, dass es einfach, mal abgesehen von diesen ganzen Schwierigkeiten, auch NixOS wird übrigens erwähnt, wurde auch ausprobiert, zu komplex und so. Aber wenn es darum geht, okay, ich möchte jetzt irgendwie meinem Umfeld, die jetzt nicht so tech-savvy sind, möchte ich das irgendwie nahe bringen, dass da wirklich so der Zwiespalt ist, um Gottes Willen, also auf der einen Seite würde ich dieser Person das super gerne empfehlen, einer weiteren blinden Person gerne empfehlen, und ich kann es aber nicht guten Gewissens, weil es einfach doch nicht so vollwertig und supported wird wie halt zum Beispiel ein Windows. Ja, selbst Personen, die selber mit Windows komplett durch sind und keinen Bock mehr auf den Scheiß haben, haben als blinde Personen, zumindest nach der Aussage des Bloggers hier, eigentlich keine gute Möglichkeit, jetzt gut zu Linux zu wechseln.
Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich hatte den Artikel auch einmal kurz überflogen, und wie du sagst, er hat wirklich sehr viele Alternativen ausprobiert. Das geht auch nicht so, dass er jetzt über eine spezielle Distro oder Desktop-Environment kritisiert. Und damit man das mal sich so ein bisschen vorstellen kann, was es jetzt heißt, ja, Standards und irgendwie, was bedeutet das? Naja, es wird zum Beispiel viel über einen Screenreader gearbeitet, der halt laut vorliest Dinge, die passieren. Und wenn eine Fehlermeldung kommt und jetzt denkt man sowas Banales wie, ein Entwickler denkt sich, die Fehlermeldung möchte ich irgendwie schön darstellen. Um sie schön darzustellen, soll da irgendwie noch ein Bild und irgendwas fett sein und ich formatiere die als XML oder so ein Quatsch, weil meine Anwendung das dann schön rendert, die Messagebox, aber der Screenreader dann Spitze, Klammer, XML, bla, Image, JPEG, Dingsbums vorliest oder irgendwelche Systeminterne, die einem überhaupt nicht helfen, dann ist das halt für Personen, die nicht sehen kann, was das Problem ist, sondern dann vom Screenreader sich da durchtappen muss durch jedes Button und dann irgendwie gucken muss, wo finde ich denn, dass jetzt gerade mein Audio-Device aus ist, weil die Fehlermeldung mir sagt, Pipe-Error, Device 0-0 Buffer-Overflow oder so ein Quatsch. Dass diese Möglichkeit für Leute, die dann halt darauf angewiesen sind, dass man so einen Screenreader hat, der einem vorliest, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, halt überhaupt nicht dadurch navigieren können und dass diese Aspekte einfach keine Beachtung finden bei der Entwicklung der Software. Das sind meistens gar nicht so brachiale, dass man jetzt das Brille-Display unterstützen muss oder sonstige Sachen, sondern es reicht schon, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie Fehler formuliert sind, dass man diese Durchtappen, dass man die Frameworks nutzt, dass diese Screenreader dann in der Lage sind, einem zu erklären zu können, auf welchem Button man ist, zum Beispiel, wenn man irgendwas bedienen möchte. Und dass das viel zu viel hinten angestellt wird und dass dann dieser Person halt es schwerfällt, obwohl sie Linux so mag, anderen Personen das zu empfehlen. Da ist aber auch so ein bisschen aufgrund des Fazits, was du jetzt erwähnt hattest, mit dem, dass er dann nicht weiß, wie er damit umgehen soll und was er den Personen dann sagt, weil er kann das nicht guten Gewissens empfehlen. Meine Antwort an der Stelle wäre, ehrlich sein. Einfach sagen, was die Limitierungen sind. Und ich finde dieses, ob man das jemandem empfehlen kann oder nicht, ja, es sind diese Limitierungen existieren. Der Support für Screenreader und so ist teilweise relativ schlecht. Da ist aber auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen Kritik ist jetzt hart formuliert, aber wo ich nicht so ganz viel Verständnis für habe, die Anforderung, dass eine Desktop-Environment, dass alle möglichen Buttons und Elemente von der Vorlesung, von der Beschriftung her richtig gut sind, das ist eine Anforderung, die sollte so sein, das ist wichtig, daran sollte man arbeiten, aber jedes Open-Source-Projekt ist ein Kampf um Ressourcen, eine Mangelverwaltung von Motivation von Leuten, die was machen, und da sollte Accessibility auf jeden Fall ein wichtiger Faktor sein, aber es ist nicht der einzige Faktor, es gibt so viele Faktoren, die da gegeneinander konkurrieren. Und da war das eine Beispiel, was er genannt hatte, dass Security-Entwicklung entgegengesetzt seine Interessen sind, dass sowas wie Audio-Device-Nutzung und ALSA nicht mehr unter Root möglich ist, sondern eine Desktop-Session gebunden ist, dass wenn seine Desktop-Session abstürzt, er nicht mehr mit einem Screenreader dann debuggen kann, weil der nicht mehr ins ALSA-Device kommt. Und das ist halt durch Policy-Kit und Security-Regeln, dass man dann halt nicht mehr, dass das nicht mehr mit Root-Rechten läuft. Dadurch kommt diese Einschränkung. Er meint, die wurde halt aufgezwungen und hat halt viele Sachen gebrochen. Und ich kann verstehen, dass das frustrierend ist, aber an der Stelle, wenn das Desktop-Environment abstürzt, bist du in einem Fehlerzustand, dann ist eh Kacke gelaufen. Da sollte das Ziel sein, dass nicht das Desktop-Environment unterstützt, anstatt dass man irgendwelche Security-Konzepte auflöst, nur weil irgendein Screenreader dann unter mit Admin-Rechten da noch in der Konsole laufen muss. Also, ich verstehe die Bedürfnisse, aber es gibt noch andere Bedürfnisse und das ist halt eine Balanceakt, den man finden muss. Und da geht er teilweise etwas zu harsch mit einigen Projekten da ins Gericht, wo ich sagen muss, so ja, verstehe ich, dass das frustrierend ist, aber ich, wenn mein Rechner abstürzt, bin ich auch frustriert. Da kannst du halt auch nicht immer. Jetzt guckt mich Dennis etwas fragend an.
Ja, weil also der Punkt, also natürlich bin ich auch frustriert, wenn Sachen mal nicht funktionieren. Aber es ist ja schon was anderes, ob ich mich da selber rausdebuggen kann oder ob ich dann Hilfe von jemand anderem brauche, weil genau das ist ja das Ding. Also natürlich bin ich, das ist aber genau die Basis natürlich von Barrierefreiheit. Ne?
Wenn ich kein technisches Verständnis habe, mein Desktop-Environment mir absegelt und ich in irgendeiner Konsole lande, dann bleibt mir auch nur Reset-Knopf drücken normalerweise. Also das ist die Expectations, die ich an den Null-Zero-Knowledge-Person habe, die das nutzt.
Also ich glaube, ich bin sehr davon überzeugt, dass es da auch Alternativmöglichkeiten gäbe. Also ich spreche jetzt wirklich nicht von Nutzern, so normalen Endnutzern wie hier die Person, ne, so mein Partner und so weiter, sondern wirklich die Person, die sich hier jetzt auskennt. Da wäre jetzt, glaube ich, meine Lösung auch nicht ALSA wieder im Router ausführbar.
Ja, dass man diesen Audio-Demon dann Policy-Kit getrennt von der Desktop-Environment als nicht als Child-Processor, dann läuft der mit und dann kann man auf der Konsole weiter navigieren. Kann man lösen, ist alles keine Frage. Wäre schön, wenn das so wäre. Das ist halt Aufwand, das ist halt Ressourcen, das sind halt Dinge, wo ich sage, in so einem Projekt, das sind viele Sachen, die irgendwie Aufwand und Ressourcen machen. Und jedes Open-Source-Projekt hat einen Mangel an Geld, an Personen, an Zeit, an allem. Security ist wichtig und es ist ein Balanceakt und ich finde, das ist eine Stimme, die gehört werden muss, die viel zu wenig berücksichtigt wird. Da bin ich vollkommen d'accord. Ich sage nur stellenweise, finde ich, geht etwas zu harsch in die Kritik mit den Projekten.
Also, dass natürlich Ressourcen gejuggelt werden, egal, also ne, immer damit umgegangen wird, das ist ja offensichtlich. Aber es geht ja auch um überhaupt eine höhere Priorisierung von Barrierefreiheit grundsätzlich, ja, zum Beispiel im Rahmen von, ne, also und auch eine stärkere Einbeziehung eben bei Security-Aspekten, weil es geht ja genau darum, dass es keine oder kaum eine Rolle gespielt hat in der Entwicklung in der Vergangenheit, ja. Und ich finde, dass also, ne, dass zum Beispiel auch viel zu wenig Ressourcen dann eingesetzt worden sind, um GTK 4 pünktlich und ausreichend vorzubereiten, ne, dass es ein Mangel grundsätzlich an Ressourcen sind, ist gar keine Frage. Aber wenn man so, aber es geht darum, dass das hier eine Personengruppe betrifft, die also primär betrifft, ja, also kann ja auch mal sein, es ist ja ganz witzig, es gibt ja unterschiedliche Definitionen von Behinderung und Barrierefreiheit und so weiter, aber man kann ja auch temporär mal. Also wenn ihr zum Beispiel eine Augenoperation oder sowas bekommt, dann seid ihr vielleicht froh, wenn Orca gut funktioniert. Das wisst ihr aber erst, wenn ihr dann selber mal davon betroffen seid. Ne? Also ich sag mal, natürlich ist das alles immer ein Aushandlungsprozess, aber dass mehr Gewicht darauf gelegt werden sollte, Barrierefreiheit da zu berücksichtigen und teilweise es ja auch allen entgegenkommt, interessanterweise ja bei gerade bei Mastodon kann man das ja super sehen, ja, dadurch, dass der Alttext zu Bildern hinzugefügt wird, gibt es Personen, die vielleicht nicht sehr eingeschränkt sind, aber die Schwierigkeiten haben, eine bestimmte soziale Situation zu erkennen und auf einmal wirkt es im positiven Sinne auf einen zurück, ja, oder ich suche, weiß ich nicht, Stellen, also teilweise kannst du sogar beim Debugging helfen, wenn ich es ordentlich, wenn ich bestimmte Fehlermeldungen oder was auch immer, bestimmte Informationen ordentlich also nehmen wir jetzt mal hier so eine Error-Meldung, ja gut, da gibt's dann irgendwie XML-Hinweis, bla bla, aber wenn zum Beispiel das Error-Bild ja mit einem ordentlichen Alttext versehen ist, ja, dann kann dir das ja in der Suche im Code ja auch helfen. Will nur sagen, Barrierefreiheit kann allen helfen, sie hat aber nicht die Priorität, wie wir sie in anderen Bereichen in der Softwareentwicklung sehen und das ist ein Problem.
Definitiv.
Vielleicht noch als kleinen Aspekt, den man noch hinzusehen kann. Es geht ja auch, wie so oft, both ways, hast du ja auch schon Argumente dafür geliefert. Und auch noch ein anderes Argument, das ich noch dazu noch kurz ergänzen wollte, ist, Menschen, die von nicht vorhandener Barrierefreiheit behindert werden, sind eventuell auch Ressourcen, die wir dadurch nicht haben. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Also ja, es ist Resource Juggling, wenn man ein Open Source Projekt hat, aber vielleicht können wir durch eine inklusive Umgebung dafür sorgen, dass wir mehr Ressourcen bekommen. Das muss so nebenbei.
Genau.
Es ist etwas, was man auf jeden Fall bei jedem Projekt mal sich drüber Gedanken machen soll. Und neben denen irgendwie die Fehlermeldungen aus dem Kernel und Root-Rechte und Policy gibt es auch sehr viele Low-Hanging-Fruits, die man mal einfach mal, wenn man sie mit berücksichtigt, schon große Schritte geht. Und das ist tatsächlich etwas, wenn man da mal in seinem eigenen Projekt kurz innegeht und sagt, okay, gibt sehr viele Guides online, da gibt sehr viele Hilfen, wo man dann, auf was man achten kann und gut, machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar gibt es ein State of the Open Source Report, der jedes Jahr veröffentlicht wird. Und zwar wird der von der Open Source Initiative mit der Eclipse Foundation und zusammen von OpenLogic Perforce gemacht. Und Perforce, das ist ein Bug-Tracking-System, das gibt es auch schon länger. OpenLogic ist so eine Firma, die ist da länger im Space unterwegs. Und die machen mit der OSI und Eclipse zusammen, machen die diesen Report, wo es darum geht, was der Stand von verschiedenen Open-Source-Projekten ist. Und so. Ist ein viel beachteter Bericht, aber um den geht es hier gar nicht direkt, sondern dass dieser Bericht wird auf der OpenLogic-Seite verlinkt hinter einem Formular, wo man sich erstmal anmelden kann und seine Daten eintragen kann und E-Mail eintragen kann, um mehr Informationen zu kriegen und sonstige Sachen. Und erst wenn man das ausfüllt, bekommt man diese PDF zum Runterladen. Und der Kollege Dan Brown hatte jetzt auf Reddit hat in einem Blog ein bisschen gepostet und das berichtet, dass er diesen Link zu der PDF direkt gepostet hat und kurzerhand darauf ein Copyright-Takedown-Notice bekommen hat von den OpenLogic Perforce-Leuten, die ihm wirklich gesagt haben, dass er diese PDF so nicht veröffentlicht sollte. Und diesen Blogartikel, den wir euch verlinkt haben, da beschreibt er ein bisschen, wie das zustande gekommen ist. Und ich hatte im ersten Moment auch gedacht, da hat wohl jemand einfach gerade den falschen Finger zu Fettfinger auf den falschen Knopf gedrückt oder so. Das kann Mündi doch nicht ernst meinen. Aber nein, er hat auch dann die Mails mit denen gepostet. Und tatsächlich basiert es darauf, dass diese Verarbeitung der persönlichen Daten in dem Formular etwas ist, was sie wollen, dass man das nicht direkt verlinkt. Und diese Formulardaten werden über einen Mail Service von Adobe gemacht und das heißt, da gehen auch die Daten weiter und er hat halt auch gesagt, so ey Leute, ich finde das halt nicht in Ordnung, dass ich irgendwo meine Daten an irgendwelche Anbieter sende und so, woraufhin er dann eine relativ generische Antwort, ja, hier ist ja unsere Privacy Policy, wir machen alles richtig ist, was halt vollkommener Bullshit ist und ich nicht weiß, was bei den Leuten von OpenLogic, Perforce da los ist oder so ein Scheiß, aber das ist einfach so überhaupt nicht, wie man sowas macht und deswegen wollte ich sie einmal ein bisschen schämen und diesen Artikel mit euch teilen.
Grundsätzlich gilt es, Dan Brown noch zu unterstützen, weil er hat mich tatsächlich zur OpenSUSE gebracht. Der ist nämlich einer derjenigen, die den Aeon Desktop mit vorangebracht haben und dafür bei mehreren SUSE-Cons und so weiter unterwegs waren. Also gerne mal auf danb.me auf dem Blog mal unterwegs sein und mal einen Blick drauf werfen.
Und also Perforce. Shame! Ding, ding.
Ja, also auch wenn man ein Open-Source-Produkt hat oder so, kann man von uns was auf den Deckel kriegen, wenn man Scheiße baut. Und auch wenn man eine Firma ist, die sonst viel Scheiße baut, aber mal was ausschließlich, mal doch mal zwischendurch was Gutes macht, teilen wir auch mal ein bisschen Lob aus. Und zwar ist das nächste Thema Google Summer of Code 2025 ist wieder offen. Und das ist ein Projekt, was es schon seit 20 Jahren gibt, wo Google verschiedene Open-Source-Projekte unterstützt, indem man sich quasi als Student bewerben kann und sagen kann, ich möchte eine Zeit lang für einige Monate an einem Open-Source-Projekt bearbeiten. Die Open-Source-Projekte müssen sich vorher bei Google Summer of Code bewerben, also da kann man jetzt nicht jedes beliebige Projekt nehmen, sondern es gibt da eine lange Liste und Google bezahlt dann quasi einen Mentor, der dann einen dieser Studenten mitnimmt und begleitet diese Monate und zum Beispiel irgendein Feature implementiert. Und das ist seit 20 Jahren und das ist bei sehr, sehr vielen Projekten, werden immer sehr, sehr viele Sachen vorangetrieben. Der Support ist, glaube ich, über 12 Wochen, ich glaube sogar noch länger ist das. Und die haben jetzt als Stats zum Beispiel 21.000 neue Kontributoren zu Projekten gemacht und Millionen von Zeilen von Code sind aus dem Programm entstanden. Und das ist einfach sehr löblich, weil das ist immer so, dass teilweise auch Aufgaben sind, die einfach in einem Projekt untergehen und einfach nicht die Ressourcen gebündelt sind, um das irgendwie zu machen. Und dann bräuchte es mal jemanden, der sich da mal konzentriert hinsetzt und mal irgendwie so ein halbes Jahr darauf rumhackt. Und das ist halt optimal, wenn man dann quasi in Anführungsstrichen kostenlos jemanden kriegt, aus dem Studium zum Beispiel, der das dann übernimmt und Google bezahlt das dann, zahlt dann ein Gehalt und auch unterstützt den Mentor, der dann quasi dafür sorgt, dass der Code dann auch die Qualität erreicht. Und das ist das Google Summer of Code Projekt. Die Bewerbungsfrist ist aber, glaube ich, schon vorbei. Müsst ihr euch leider fürs nächste Jahr bewerben. Aber ihr könnt verfolgen, was aktuell für Projekte da sind. Ich habe euch den Link in die Shownotes gepackt.
Ist übrigens, wie ich finde, ein sehr gutes Beispiel von Giving Back to the Community. Also, ich meine, Google relied und trägt auch selber sehr viel Open Source Code bei und profitiert davon natürlich auch nicht ohne Ende, auch sehr, sehr, sehr stark. Und ich finde, dass in so einem Summer of Code ein gutes Beispiel dafür ist, wie man so Ressourcen wieder zurückgeben kann. Und wenn von den 21.000 neuen Contributions oder Contributors nur 10% hängen bleiben und weiterhin in Open Source dann beitragen, weil sie sagen, boah, das hat so viel Spaß gemacht, ich habe so gute Kontakte gefunden und genau das Projekt, wo ich eingestiegen bin, ist total super, dann haben wir alle tatsächlich davon auch was gewonnen. Das finde ich richtig gut. Wo wir über Gewinne sprechen, muss ich auch mal einen Erfahrungsbericht oder möchte ich gerne einen Erfahrungsbericht zu einem letzten Beitrag von uns geben. Und zwar hatten wir berichtet, dass im Mulvat SE eine Suchmaschine jetzt an den Start gebracht hat mit dem Namen Leta. Zu finden unter leta.mulvat.net. Und wir hatten ja verschiedenes Lob dafür schon ausgeteilt, was es so konzeptuell so bringen soll. Also hier dahinter liegen die beiden Suchmaschinen Google und Brave. Man kann da verschiedene, wie man das auch von anderen Eingabeformen kennt, unterschiedliche Filter auf die Suche anlegen. Und das Gute daran ist, Mulvat anonymisiert so weit als möglich diese Suchanfragen gegenüber den Backend-Suchmaschinen und ermöglicht einem damit einen verhältnismäßig sicheren Umgang mit Google oder Brave. Und ich habe das auch in meinem Umfeld weitergetragen. Unter anderem habe ich meine Frau damit gequält und ich sage bewusst gequält, denn ich hatte direkt auch schon ein bisschen Kritik, weil es wohl dann noch so ein paar Sachen gibt, die nicht so funktionieren, wie sie sich das wünschen würde. Zum einen war ihrer Erfahrung nach das bisher so, dass wenn man zum Beispiel diesen Sprachfilter, also zum Beispiel nach deutschen Suchergebnissen auf deutschen Seiten, gibt ja zwei Filter dafür, die so einschaltet, dass es trotzdem immer noch bei ein paar Suchanfragen dazu kam, dass da einfach Unfug dazwischen gemischt wurde, wo es dann doch auf Englisch war oder irgendwelcher KI-Kram leider auch dann irgendwie wohl angeblich mit dabei gewesen ist, wobei ich mich entsinne, war das nicht so, dass das irgendwie auch rausgefiltert werden sollte bei Leta? War das nicht so ein Take oder war das nicht so?
Weiß ich gerade nicht.
Wisst ihr gerade nicht mehr, ne? Ja. Dennis schüttelt auch den Kopf, weiß er jetzt gerade auch nicht, also wahrscheinlich nicht. Jedenfalls, was sie tatsächlich sehr gerne nutzt, ist die Bildersuche von Google und von Brave. Und hat sie da bei Leta leider nicht. Das gibt es da momentan noch nicht. Keine Ahnung, ob es geplant ist tatsächlich. Und dementsprechend ist das für sie nicht so der Use Case, weil sie dann natürlich dann den Medienbruch hat. Das heißt, wenn sie eine Bildersuchmaschine will, muss sie dann wieder selber eine Suchmaschine antippen. Wenn es jetzt der Standardbrowser an ihrem Smartphone ist, die Standardsuchmaschine in ihrem Smartphone ist, dann kann man ja nicht einfach wieder zurückwechseln, sondern muss das dann wirklich über das Eingabefeld dann eben halt die Seite dann wechseln und so, und das dann wieder umständlich. Verstehe ich. Dementsprechend wird sie wahrscheinlich jetzt mal wieder zurück zur Startpage gehen, nehme ich mal an, weil das so bisher ihre Wünsche am besten erfüllt hat. Oder vielleicht DuckDuckGo. Vielleicht gibt es da ja nochmal neue Entwicklungen.
Vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Ist auch vielleicht mal ein gutes Beispiel dafür, für Sachen, die konzeptionell eigentlich sehr nett sind, aber dann doch für den einzelnen Use Case Nachteile haben. Also, dass man da mit der Überzeugungsarbeit nicht die Expectations machen soll, damit alles besser wird. Witzigerweise habe ich versucht, jemanden, den ich kenne, von Google wegzubringen und habe auf Startpage verwiesen. Mhm. Und die Person, obwohl Startpage quasi Google nutzt, die Google-Ergebnisse, so wird nicht die Google-Sortierung und die Google-eigene an dein Profil angepasste Sortierung
ist korrekt.
Angewendet, wo man sagen kann, das ist doch toll, will ich nicht. Die Person hat sich tatsächlich beschwert und gesagt, so, naja, ich versuch's wirklich, ich gebe mir Mühe, aber irgendwie sind die Ergebnisse immer schlechter. Weil die Person nicht immer das auf Anhieb gefunden hat, was sie wollte. Das ist ein Beispiel, wo sie dann
weil sie nicht mehr so targeted war in dem Sinne.
Die Person hat ernsthaft versucht und hat gesagt, du, hör mal, bin ich nicht so glücklich mit.
Ja.
Aber ein anderes Beispiel, Browser, und zwar jetzt ein bisschen Themenwechsel, aber auch vor einigen paar Sendungen hatten wir euch vorgestellt, eine alternative Browser-Engine namens Servo, die meiner Meinung nach relativ wichtig ist, dass wir neben Firefox und Chrome und Chrome und Chrome und Chrome auch nochmal vielleicht eine andere Alternative haben. Und die haben in einem Report zu ihrem Fortschritt aus den letzten Wochen geschrieben, dass sie doch sehr große Sprünge gemacht haben und zum Beispiel das komplette Gmail-Interface jetzt auch problemlos in Servo genutzt werden kann und viele neue Web-APIs unterstützt werden. Das heißt immer noch nicht, dass das jetzt euer Daily Browser wahrscheinlich werden kann, wenn ihr nicht sehr viel Herzensblut und Schmerzen mitnimmt, aber es ist schön zu sehen, dass da vorangeht, und ich hoffe, dass es irgendwann einen coolen neuen Browser basierend auf Servo gibt.
Wir sind jetzt also bei Blink, WebKit, Gecko, Servo. Fällt euch noch einer ein?
Welcher Browser
ist denn Blink?
Chromium.
Chrome.
Chrome, okay. Deswegen. Und das ist ja auch nur ein Abklatsch von WebKit. Ist ja ein Descendant von WebKit.
Ja,
sehr far, genau.
Aber ich weiß, da gibt es so ein SpongeBob-Meme, wo dann everything is Chrome.
Ja.
Ist egal. Gut, andere Sache, unter Linux-Software. Wir waren auch vorhin bei dem Beispiel mit Grafik-Software. Und da gibt es eine Software, die relativ dem Big Player Adobe, der gemeint hat, wir sind die Wichtigsten, wir sind die Tollsten, wir sind die Einzigen, die es gibt. Und dann angefangen haben, einfach nur von vorne bis hinten scheiße zu sein mit ihren Abo-Modellen, mit ihren Gebühren, wenn du kündigen willst, mit einfach von vorne bis hinten nur scheiße machen. Ich fall mal nicht weiter aus, ich mag Adobe nicht. Und da ist eine Firma, die hat sich gerebrandet und das Grafikprodukt hat, die gab es schon vorher, hat einen anderen Namen, ich habe ihn vergessen, heißt neuerdings Affinity. Und da gibt es Affinity Design, Affinity Photo, wo du ein One-Time-Payment hast, die von der Feature-Umfang tatsächlich Photoshop nichts im Nachstehen, halt die Bedienung ein bisschen anders ist, aber tatsächlich eine sehr potente Grafiksoftware. Warum ist das interessant für Linux? Naja, erstmal leider nicht, weil sie Linux nicht supportet haben. In der Community gibt es viele Leute, die sagen, sie hätten gerne eine potente Grafiksoftware, weil sie mit GIMP vielleicht nicht so ganz gut klarkommen, die eine Alternative zu Photoshop mit Wine oder irgendwie so ein Quatsch ist. Und da gibt es jetzt intern ein paar Bewegungen, gab es auch einen Kommentar, dass das da irgendwie, die haben es portiert auch zu Mac und zu anderen Unix-uigen Plattformen. Und da hat jetzt jemand eine change.org-Petition angestoßen und gesagt, ey Leute, könnt ihr mal bitte auch Linux supporten? Und das fand ich ganz unterstützenswert. Ich weiß, dass die finanzielle Incentive für Affinity da wahrscheinlich nicht so groß ist. Aber ich würde mich auch tatsächlich total freuen, wenn Affinity für Linux Native Support kriegt. Und deswegen habe ich euch mal diese change.org-Kampagne verlinkt.
Da wir gerade darüber sprachen, kurze Ergänzung zum letzten Beitrag. Ich habe mal eine History, also eine Timeline von Browser Engines, da hat jemand eine hübsche kleine Seite gebastelt, habe ich mal in die Shownotes geteilt, noch zum letzten Beitrag.
Genau, und als Hinweis zum Affinity Designer, es gibt auch ein Projekt auf Codeberg, nicht auf GitHub, zum Affinity Designer, wie man ihn versucht unter Wayland, ja, das auch, unter Wine zum Laufen zu kriegen oder Bottles, natürlich mit den entsprechenden Drawbacks, nämlich, dass es eben nicht fully supported ist, dass es sicherlich Fehler geben wird, dass es manchmal nicht installiert und. Aber ich glaube, alles ist besser, es zumindest mal versucht zu haben, wenn man jetzt unbedingt darauf aufbaut, als ja darauf zu warten, dass jetzt irgendwann mal eine Firma sagt, jo, jetzt machen wir das auch mal. Ja, sagen wir mal, es ist natürlich schön, wenn mehr Leute dazukommen da für die Petitionen, aber ich glaube, am Ende schafft man das nur mit Hard Money und das, genau, schauen wir mal.
Und aus den News noch ein Beitrag von mir. Es hatten wir auch berichtet, das ist, glaube ich, 1,5 Jahre her, dass Redis hatte seine Lizenz geändert. Das ist eine Art Datenbank-Engine und die wurde auch von vielen Hyperscalern genutzt, sowas wie Amazon oder Google oder so ein Quatsch. Die haben da Dienste drauf angeboten, haben dafür Geld genommen und haben dem Open-Source-Projekt teilweise gar nichts zurückgegeben. Teilweise stimmt das aber auch nicht. Teilweise gab es durchaus Kontributoren von diesen großen Plattformen, die da daran mitentwickelt haben. Und das ist halt etwas komplexer als nur einfach Amazon böse und Google böse und Redis gut. Und die Entscheidung, die Redis damals getroffen hat, war, dass sie ihre Lizenz angepasst haben zu einer SSPL Server-Side Public License, die quasi explizit nicht erlaubt, in diesem Format Dienste, gehostete Dienste damit anzugeben, ohne gewisse Sachen offenzulegen und quasi das Modell von sowas wie Amazon angreifen. Haben sich damit aber auch ganz schön die Open-Source-Community verscherzt, weil es halt auch nicht im Gedanken von Open-Source ist. Open-Source ist dazu da, dass es von jedem genutzt werden kann. Und diese Lizenz hat halt auch ein paar andere Sachen und war halt nicht im Sinne von Open-Source. Da gibt es ja eine Definition. Und in diesem Sinne ist es nicht eine Open-Source-Lizenz gewesen. Da gab es viel Kritik aus der Community, gab es auch einen Fork von Redis. Und tatsächlich hat Redis jetzt einen Rückzug gemacht und Flattern wieder zurück und haben angekündigt, dass sie wieder zur AGPL3 wechseln wollen, so dass man wieder eine ordentliche Open-Source-Lizenz hat, die von der Open-Source-Initiative anerkannt wird. Die Begründung reichen offiziell von, ja, wir haben ja auch jetzt geschafft, dass Amazon und Google ihre Sachen selber geforkt haben und selber machen. Aber man auch aus anderen Beiträgen weiß man, dass sie mitbekommen haben, was für ein Sturm das aus der Community gab und wie sehr sie sich damit keinen Gefallen getan haben. Und das ist auch so eine Mahnung an diversen Firmen. HashiCorp fällt mir da noch ein, dass wenn man der Open-Source-Gedanke beinhaltet halt, dass jeder daran mitmachen kann und jeder sich beteiligen kann. Und das heißt auch, dass Leute, die man nicht vielleicht unbedingt mag, auch sich beteiligen können. Und wenn man dann versucht, die Lizenz so kaputt zu machen und dann irgendwie auch die Beiträge von vorherigen Contributern dann quasi zu safeguarden und solche Sachen, dann das ist halt nicht im Sinn des Open-Source-Gedankes, da macht man sich halt unbeliebt mit. Und ob Redis jetzt mit der Kehrtwende wieder für sich gewinnen kann, oder schon die meisten Leute auf den Fork mit irgendwas mit V, ich habe den Namen vergessen, es gibt einen Redis-Fork, der Drop-In-kompatibel ist, gewechselt sind, das bleibt abzuwarten, aber das wollte ich euch nochmal mitbringen.
Genau, Arch Linux hat nämlich vor kurzem diesen, genau, heißt es Velky?
Velky, ja.
Genau, Velky, genau. Das haben sie tatsächlich hat Arch Linux am 17. April haben sie das tatsächlich in ihre News gepackt, dass sie jetzt Redis komplett rausgeworfen haben und im extra Repository jetzt Velky damit direkt ausgetauscht hat. Also, ne, da, Velky ist jetzt quasi der Standard.
Ja.
Ja. Schön gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Haben sie schön sich ein Ei gelegt. Aber es ist ja schön zu sehen, dass da, also ich meine jetzt Redis, ist ja schön zu sehen, dass sie da zwischendurch mal die Klatsche dann auch dafür bekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das, man muss immer überlegen, ebenfalls Vertrauen, also nicht nur bei Unternehmen oder sonstigen, sondern bei Projekten insgesamt, ist super, super wichtig. Und wenn man das einmal verspielt hat, kriegt man das nicht so schnell wieder zurück. Wer hätte es gedacht? Mhm. Gut, weiter geht's. Ab ins Fediverse. Also, erste schöne Nachricht, wir hatten gerade schon über Suchmaschinen gesprochen, es gibt aber eine Pay-Suchmaschine, also beziehungsweise die ersten 100 Requests sind quasi kostenlos, aber man kann da ein Abo abschließen für die Suchmaschine Kagi, K-A-G-I, und die hat jetzt auch PeerTube-Suchergebnisse integriert. Das ist schon mal ziemlich genial, weil auch jetzt Likes und Dislikes von Videos mit angezeigt werden. Nicht nur bei PeerTube, sondern auch bei den YouTube-Sachen, die anzeigbar sind zumindest. Aber dass jetzt PeerTube mit dabei ist, das ist schon ein großer Schritt nach vorne. Eine weitere schöne News ist, dass PixelFed jetzt ein neues Server-Directory hat. Also vorher war das immer so eine sehr, sehr kümmerliche Liste von PixelFed-Instanzen. Ne? PixelFed ist ja die die Fedi-Alternative zu Instagram, wenn man so möchte. Auch wenn natürlich alle immer sagen, bitte nicht das irgendwie immer als Alternativen darstellen, aber es ist eine fotofokussierte Fediverse-Applikation. Und da gibt's auf jeden Fall jetzt auch mit Filtermechanismen und aus welchem Land kommen die und welche Sprachen sind dazugelassen und wie ist der Sign-up-Prozess, ne? Instant Sign-up, All oder Manual Review und so weiter. Das könnt ihr jetzt dort einsehen. Vom selben Macher, nämlich DanceUp, also ne, PixelFed ist von DanceUp und auch FediDB.org ist von DanceUp und beides hat jetzt, wie gesagt, ein bisschen Rework bekommen. Also FediDB hat ein Redesign bekommen, heißt jetzt nicht mehr FediDB.org, sondern FediDB.com, hat jetzt einen Dark Mode bekommen, man kann viele Sachen besser sehen, man kann vorgestellte Accounts nochmal ein bisschen, kriegt die besser angezeigt, auch Apps und Servers werden da angezeigt und es gibt mehr Filtermechanismen. Und viele Graphen, die ihr so kennt, die einzelne Graphen waren, wurden jetzt gemerged quasi gemeinsamen Graphen. Das heißt, ihr seht jetzt User Count, Monthly Active und Server Count jetzt in einem Graphen, um eben da damit auch nach mit einem Blick zu sehen, ist unser Netzwerk, ist das Fediverse gerade am Wachsen oder nicht. Finde ich sehr schön gemacht, gerade auch der Dark Mode ist sehr hübsch und was man nicht so erwarten würde, tatsächlich NodeBB, die ja auch schon eine Weile lang ein Fediverse-Plugin haben und entsprechend mit ActivityPub gut fahren, sind tatsächlich welche der größeren Fediverse-Instanzen, die dann da beitragen. Ich kriege das auch immer mit, weil einige NodeBB Instanzen habe ich auch abonniert für tatsächlich die Vorbereitung unserer Sendung und das ist immer ganz spannend, dass man da sieht, woher die Leute so alle kommen. Die sind nämlich dann nicht nur alle auf der Instanz, sondern die posten dann auch zu der Instanz hin unter einem bestimmten Punkt. Genau, wir bleiben im Fediverse, nämlich gibt es eine Applikation oder ein Portal, kann man sagen, also etwas natürlich, was man self-hosten kann, nämlich Hyper8. Das ist ein nach dem Macher Simon Repp ein Videosystem. Ist in der Version 0.19 jetzt veröffentlicht worden und da sind echt nochmal einige tolle Features dazu. Also was heißt denn jetzt Videosystem? Es ist im Endeffekt nichts anderes als so eine Art videofokussierter Blog. Ja, könnte man schon sagen. Also wenn ihr das euch mal anschauen wollt, Simon Repp mit Doppel-P, REPP.com/Hyper8, also 8, nicht ausgeschrieben, sondern als Zahl geschrieben. Und da seht ihr wirklich so ein, ja, das ist, glaube ich, für KünstlerInnen super toll, wenn man so Videobeispiele hat, dass man die dort einbringen kann, für öffentliche Events, ja, also jetzt nicht unbedingt so eine PeerTube-Instanz, wo man immer weiter, immer mehr Sachen hochladen möchte, sondern eher Sachen, die einzeln total besonders sind, die aber ebenfalls auch an ActivityPub angedockt sind, die responsive sind, die lightweight sind, und ihr könnt inzwischen, also ihr habt jetzt mehrere RSS-Feeds, die jetzt in der Version 0.19 hinzugekommen sind. Atom-Feeds, Plain RSS, Media RSS und Podcast RSS ist mit dabei. Und offizieller Support für Untertitel ist mit dabei. Genauso wie ein verbessertes Player-Design, so dass ihr viel, viel besser auch die Qualität der einzelnen Videos auswählen könnt, was ihr denn da haben wollt. Und also, ne, und es kann auch embedded werden. Es ist tatsächlich auch embeddbar in Mastodon. Das heißt, wenn ihr in Mastodon diese Beiträge seht, dann könnt ihr die sofort anklicken und der Player wird gestartet. Und dann gibt's natürlich noch mehrere, also die nutzen tatsächlich auch ihre eigene Software natürlich, um dann zu zeigen, wie es funktioniert. Also es gibt also Videos auf der Videosystemplattform über die Systemplattform. Okay. Genau, dann noch FairCamp.
Genau, vom gleichen Entwickler, auch von Simon Repp. Und FairCamp ist ja auch schon etwas länger da. Hyper 8 kam ja ein bisschen später. Denke mal, dass es ein Anspiel an Super 8 ist, an das Videoformat. Und die Version 1.4 bringt jetzt Custom Assets und Metadaten hinter, weil beides, FairCamp und Hyper 8, sind eben halt erstmal Static-Site-Generatoren, die eben ein ganz spezifisches Plattformziel haben. Eben das eine ist Video-Hosting bzw. Video-Showcasing, wie du schon richtig gesagt hast, Dennis. Und FairCamp ist das Ganze das gleiche eben halt für Musik oder beziehungsweise für Audio, muss nicht mal spezifisch Musik sein. Und der Name kommt auch nicht von ungefähr, denn es ist eben halt die Self-Hostable-Fair-Variante von Bandcamp, wenn man das möchte. Da ist auch so ziemlich der Punkt, wo Simon Reps sich mit der Version 1 damals angelegt hat und hat gesagt, so, da möchte ich so grob die Feature Parity erstmal hinkriegen, dass man quasi das Gleiche machen kann oder das gleiche Erlebnis hat als Person, die die Seite besucht, als wenn man Bandcamp benutzen möchte, das möchte ich mit Bandcamp quasi auch bieten. Und jetzt fange ich an, noch weitere Dinge dazu zu entwickeln und Custom Assets und Metadaten, die jetzt nun für jede einzelne Seite hinterlegt werden können, sind jetzt zum Beispiel eine der weiteren Änderungen. Es kamen noch ein paar andere kleine Fixes dazu, was ich noch bemerkenswert fand, was ich nie mitbekommen hatte vorher, dass FairCamp inzwischen von der EU Next Generation Internet Initiative unterstützt wird und damit eben halt auch ein gewisses Funding da jetzt dahinter ist, was auch sehr schön ist.
Und natürlich NLNet hat da auch wieder Geld zugeschustert. Und ich habe mal so Bandwagon, was man vielleicht so als Portal auch kennt. Bandwagon ist nicht Open Source, aber es hat ActivityPub mit integriert. Da muss ich sagen, das Interface von FairCamp ist tatsächlich da hübscher und auch responsiver. Und was bei beiden Sachen, bei Hyper8 als auch bei FairCamp der Fall ist, die arbeiten ohne Datenbank.
Korrekt.
Ja, das ist einfach noch ein bisschen PHP, sehr lightweight, liegt einfach im Webspace und alles und es läuft. Also ich bin da sehr beeindruckt. Nach demselben Prinzip ist Simon auch bei einem weiteren Tool vorgegangen, nämlich Feber. Das ist ein Gruppenkalender, den man selber nutzen kann. Das ist ganz cool. Also ne, wirklich, man richtet da sich Accounts ein und kann dann gemeinschaftlich dort wiederholende Termine und so weiter einsetzen und kann sich das auch, glaube ich, als iCal oder so ziehen. Also es gibt ein paar Zusatzfeatures, die ganz cool sind. Und auch da wieder keine Datenbank, ja, ist sehr spannend. Und man kann die Instanz auch, wenn man drei Dateien löscht, auch wieder quasi in ihren Ursprungszustand versetzen. Genau, iCal Subscription ist möglich. Man kann ne, mit Titel und Bilder und kann, also man kann da schon ein bisschen was mitmachen. Es gibt unterschiedliche Permission Levels, die man bei diesem Gruppenkalender machen kann. Und wenn man jetzt nicht gleich eine Nextcloud-Instanz aufsetzen möchte, wo dann alle einen Account kriegen oder so, sondern es eigentlich nur darum geht, hey, wir müssen da regelmäßig unsere Pen und Paper Abende oder sowas organisieren und ich will jetzt nicht jedem deinen Account anrichten oder so, also jetzt aufwendig, ne? Ich will einfach auf meinem Webspace liegen lassen, dann nutzt am besten Feber mit F. Ja, wir haben gerade schon ganz kurz NoteBB angesprochen. Discourse hat seit 2 Jahren eine ActivityPub Plugin oder eine Bridge entsprechend in Arbeit und in Auftrag. Diese 2 Jahre sind jetzt soweit rum und sie haben viel Erfahrung gesammelt. Die sind auch schon deutlich aktiver. Also es gibt schon eine Weile lang Discourse, also eben das Discourse-Forum, die hat diese Fediverse-Bridge gebaut. Die wird auch schon eine Weile lang genutzt und ausprobiert und getestet auf Herz und Nieren. Und jetzt nach 2 Jahren haben sie gesagt, jetzt wollen wir das mal groß machen. Und zwar, es gibt 2 Möglichkeiten, wie diese Bridge funktioniert. Einmal kann man in Discourse, wo es ja nicht so krasse Kategorien gibt, sondern, also Kategorien gibt's auch, aber nicht so Unterforen oder so. Darüber werden Kategorien genutzt. Aber es gibt auch Tags, die man abonnieren kann. Und die kann man über ActivityPub als sogenannte Actors abonnieren. Das heißt, es gibt einen Tag wie einen Hashtag, ja, so, aus dem Forum und ich kann das dann einfach abonnieren über Mastodon oder Co. und kriege dadurch dann immer alle News aus dem Forum zu diesem Tag. Dann gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit, nämlich dass die Admins auch sagen können, ob diese Posts komplett föderiert werden oder ob nur das erste Thema föderiert wird. Weil wenn ihr so ein Full-Topic-Abo habt, dann kriegt ihr wirklich alle Beiträge, die irgendwie damit gehashtaggt werden. Also das heißt, auch die Antworten auf die Hauptbeiträge. Wenn ihr aber nur wissen wollt, gibt es da einen neuen Beitrag, der mich interessieren könnte, dann kann, wie gesagt, der Admin das entsprechend so einstellen, dass ihr das abonnieren könnt. Und es ist natürlich möglich, dort Engagement umzusetzen. Ja, also ihr könnt da ganz normal als NutzerInnen entsprechend drauf zugreifen und antworten. Ob das dann, wie weit das zugelassen wird, ist dann so eine Frage. Also, ne, das ist dann, wie gesagt, alles von den Admins einstellbar. Und es gibt auch tatsächlich schon so die ersten Tests, die dann, wie gesagt, damit gelaufen sind über die letzten 2 Jahre, nämlich einmal meta.discourse.org. Diese Instanz hat kooperiert mit der Instanz von activitypub.rocks. Von Social Hub, wo oft über ActivityPub auch diskutiert worden ist. Und im Endeffekt hat man somit nicht nur Threadiverse, sondern man hat wirklich föderierte Discourse-Instanzen und eine föderierte Basis, um miteinander zu kommunizieren und auch Wissen sich anzueignen. Besser als Stack Overflow, wenn man mal so sagen möchte. Ne? Und was es noch gibt, ist ein Announcements Actor. Also das ist dann, ne, wenn ihr @Announcements und dann eben die Instanz eurer von Discourse habt, könnt ihr die ebenfalls einfach abonnieren als First Post insgesamt für die gesamte Instanz und nicht nur themenspezifisch. Genau, also grundsätzlich ist das einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass da im Forum-Kontext viel Positives passiert. Und das heißt, wir haben jetzt mit NodeBB und Discourse einfach zwei sehr, sehr auch moderne Forensoftwaren, die jetzt einfach miteinander föderieren können. Und wir alle können davon profitieren, weil ich kann einfach sagen, der ganze Forenkram interessiert mich nicht, aber die Inhalte, die da sind, coole Sache. Abo, Abo, Abo und hab das alles bei mir, weiß ich nicht, beim Mastodon oder sonst wo liegen.
Halt in meinem Feed dann.
Genau so. Genau so. Okay, und dann die letzte News, die sich jetzt noch auf das Fediverse bezieht. Und zwar das Fediforum. Das wurde ja durch so ein paar Komplikationen abgesagt und beziehungsweise jetzt verschoben. Und zwar auf den 5. bis 7. Juni. Das ist wieder eine Online-Veranstaltung wie jedes Jahr. Und die Registrierungen sind wieder offen. Also ihr könnt jetzt könnt euch da jetzt entsprechend melden beim Fediforum und selber über eine kleine Gebühr kriegt ihr dann Zugang zu den Livestreams. Und genau, 3,5 Tage volle Fediverse Open Social Web Breitseite bekommen.
Zockerecke.
Es ist wieder meine Zeit. Es ist This Month in Valorant. Und ich bringe euch einmal ganz kurz den versprochenen, viel zu langen Update-Beitrag, der jetzt zuletzt im Blog erschienen ist. Und da gibt es nämlich erst einmal ein Call for Action. Und zwar suchen die Leute von Valorant jetzt gerade ein neues Cover-Image für die README-File, mit der sie Valorant präsentieren wollen. Und da sowieso schon seit langer Tradition eigentlich ist immer dazu gehört, auch in den Update-Notes irgendwelche Community-Images unterzubringen und sie damit ein bisschen zu showcasen, was es alles Schönes so in Valorant zu entdecken gibt, gibt es auch hier jetzt eine Möglichkeit, eigene Submissions zu machen, und zwar bis zum 12. Juni, das ist ein Donnerstag, um 21 Uhr UTC, also in unserer Zeit sind das 23 Uhr, also 11 Uhr nachts. Das ist jetzt ungefähr anderthalb Monate, nicht mehr so ganz, indem man Zeit hat, eben halt jeglichen Content vorzuschlagen, der sich irgendwie dafür eignet. Wenn ihr irgendwas später hinzufügt, dann werdet ihr natürlich entsprechend dann nicht dabei sein. Also achtet auf diese Deadline. Alle genaueren Informationen dazu könnt ihr euch im aktuellen Dev-Blog anschauen, der ist in den Shownotes verlinkt. Was gibt es denn so Neues? Und da gibt es einiges. Und zwar wird weiterhin am System für oder am Kampfsystem für die Bögen herumgeschraubt. Da sollen jetzt auch demnächst neue Fähigkeiten und spannende Sachen dazukommen. Und es gibt auch neue Instrumente im Spiel. Seit längerem gibt es ja auch schon den PvP-Modus Battle Mode für den Server. Und da werden jetzt auf der Playerliste die Leute, die den Battle Mode aktiv haben, die also auch aktiv nach einer Herausforderung durch andere Spieler suchen, angezeigt in der globalen Spielerliste und können so einander schneller finden. Ein nettes Video, das mit in den Changelogs aufgetaucht ist, betrifft Lagerfeuer. Und zwar, jeder weiß es, wer mit seinem Charakter in Valorant durchs Lagerfeuer rennt, der wird sich entzünden. Jetzt ist es aber auch so, dass eine zu große Nähe zu Feuer auch zur Selbstentzündung führt, was wiederum auf andere Sprites, also Charaktere, übergreifen kann. Also mit zunehmender Entfernung seid ihr sicherer vor Feuer, das sei erstmal gesagt. Und zum anderen, wenn ihr brennt, bitte kommt anderen nicht zu nahe. Ja, was gibt es noch? Beim Klettern kann man jetzt inzwischen auch nicht nur hoch, sondern auch runter klettern, was jetzt eine Neuigkeit ist für manche. Sie denken so, man kommt ja immer runter. Ja, stimmt. Bisher seid ihr immer von der Kante gesprungen, habt auch einen Gleiter genommen und seid froh, dass ihr halt unten angekommen seid. Jetzt könnt ihr auch wirklich statt herunter zu fallen, was man ja machen kann, man kann diese Animation des Hochkletterns abbrechen und fällt dann einfach, kann man auch stattdessen einfach statt des Walljumps jetzt auch zum Beispiel die Möglichkeit nehmen, einfach wieder runter zu klettern, wenn man sich da gerade vielleicht mit der großen Wand, an der man gerade hängt, übernommen hat. Des Weiteren können Weltnamen auch nach der Erstellung noch geändert werden. Das hat bisher länger gefehlt, war für manche Leute aber wichtig, weil sie sich gedacht haben, irgendwie passt der Name nicht so gut oder ich habe irgendwie mir damals nichts bei gedacht und jetzt möchte ich ihn gerne anpassen. Das kann man jetzt tun. Bei der Generierung von Welten kann man außerdem den Erosionsprozess, der also bei der Erstellung dann simuliert wird, nun feiner justieren und damit eben halt aber auch teilweise, wenn man es darauf anlegt, seine Weltgenerierungszeit um ein Vielfaches verlängern. wenn die Simulation umso detaillierter sein soll. Dschungel haben jetzt einen dunkleren, sattigeren, eine dunklere, sattigere Farbpalette, die sich damit eben halt von normalen Wäldern farblich abhebt, sodass man die beiden verschiedenen Biome besser voneinander unterscheiden kann. Es haben weitere Mobs, nicht nur die alteingesessenen, sondern auch die neueren, jetzt einige spezifischere, schönere Angriffstaktiken bekommen und fangen nicht an, wie blöde Bots einfach auf euch einzuhacken, sondern weichen auch mal aus oder versuchen es mit einem anderen Winkel. Bisher wurde das immer geshowcased an den Wölfen in den Wäldern, dass die spezielle Rudel-Angriffstaktiken verwendet haben, und andere Mobs haben jetzt auch ähnliche spannende Angriffsmethoden bekommen. Dorfbewohner konntet ihr schon lange anquatschen, meistens bekamt ihr keine oder keine sinnvolle Antwort. Jetzt bekommt ihr manchmal sinnvolle Antworten, wenn ihr nach einer Richtung für eine bestimmte auffällige Landmarke fragt. Jetzt kann es passieren, dass ihr tatsächlich auch eine Richtungsweisung bekommt, dass ihr mal dort oder hier nach einer Ruine oder etwas anderem Auffälligen schauen sollt. Und etwas, das auch weithin für Immersionsstörungen gesorgt hat, war die Tatsache, dass man zwar jegliche andere Charaktere nicht ansprechen konnte, wenn sie sich gerade im Kampf befanden, zum Beispiel wenn eine Stadt oder ein Dorf sich gerade verteidigte. Händler allerdings, die durch die ganze Welt herumbummeln, konnte man einfach anhandeln. Sie hörten dann auf, um ihr Leben zu kämpfen, und ließen sich töten. Das wurde jetzt geändert. Sie werden jetzt auch euch darum bitten, erstmal darauf zu warten, bis sie fertig sind, damit ihr, um ihr Leben zu rennen oder zu kämpfen, bevor sie wieder mit euch Handel treiben. Als lang erwarteten Gegner kommt jetzt zu dem Feuergiganten, zu dem Frostgiganten nun auch ein Feuergigant. Und es gibt auch Fortschritte bei der Implementierung vom Werfen von Dingen. Also man soll demnächst, man kann bereits jetzt schon Flaschen werfen zum Beispiel, um sie dann als improvisierte Waffe zu verwenden. Aber das soll auch zukünftig mit jedem Item im Spiel möglich sein. Natürlich dann mit entsprechenden physischen Simulationen, weil sicherlich wird man ein Stahlschwert nicht so weit werfen können wie eine Glasflasche. Es wird auch weiterhin über fortschrittlichere Alchemiesysteme und ein Agrosystem diskutiert. Also wer da gerne in die Diskussion mit einsteigen möchte, um dort die Entwicklung vielleicht mit zu beeinflussen, ist herzlich eingeladen. Und des Weiteren sind schöne viele Showcases im Changelog in Bilderform zu sehen. Also allen, die daran interessiert sind, sei einfach mal auch aus Neugierde der Changelog der aktuellste Changelog, den wir verlinken, einmal nahegelegt.
Nachdem wir jetzt in der Open-Source-Welt waren, gehen wir jetzt nochmal zurück in den kommerziellen Bereich, auch wenn er auf Open-Source-Software aufbaut. Und zwar SteamOS, this month in Steam Deck News. Also hat sich natürlich wieder viel getan, aber diesmal geht's wieder mal um eine stabile Version von SteamOS, und zwar 3.7.5. Was wie ein Minor Release klingt, ist aber schon ziemlich abgefahren. Also erstens gibt's eine neuere Arch Linux Base. Das ist immer gut. Aber wir sind jetzt inzwischen beim Linux Kernel 6.11. Wenn ich jetzt mal hier in mein System so reinschaue, das ja auch Rolling Release ist und so weiter, sind wir da bei einem Kernel namens 6.14.4. Das ist nett, das ist gut, aber wie gesagt, es muss ja auch gut abgehangen bleiben. Und es gibt natürlich da mit einer neuen Kernel Version gibt es dann auch neue Mesa-Graphics-Treiber-Base, die mitgeschippt wird, genauso wie eine neue Plasma-Desktop-Version 6.2.5 ist jetzt mit dabei. Ansonsten haben wir in dieser Version den wirklichen Anfang, in der stabilen Version, also wir sind jetzt in Beta, aber es wird ja dann bald die stabile, haben wir jetzt den Anfang des Supports für die Non-Steam Deck Gaming Handhelds. Was ganz nett ist, ist, dass es jetzt auch Unterstützung für HFP-HSP-Profile bei Bluetooth und Headsets und Earbuds und so weiter gibt. Das ist sehr wichtig, damit die integrierten Mikrofone auch erkannt werden. Auch wenn zwei Mikrofone, glaube ich, in der Steam Deck auch selber enthalten sind. Aber das ist ja nicht bei jedem Handheld so in dieser Form vorhanden. Denn die Battery Levels werden angezeigt bei euren Bluetooth-Devices, so dass ihr auch seht, jetzt ist bald Ende hier und deswegen funktioniert mein Controller nicht mehr. Und was ganz spannend ist, was für einige Leute, die halt die Steam Deck auch verwenden, um sie ähnlich wie viele die Switch verwenden, direkt am Fernseher mit anzuschließen oder eine Docking Station anzuhauen, da ist es möglich, jetzt nicht nur das OLED-Modell, sondern auch das LCD-Modell aus dem Sleep-Modus heraus zu starten über einen Bluetooth-Controller. Interessanterweise haben die da einen krassen Hack wohl umgesetzt, damit es beim LCD, bei dem LCD-Device überhaupt möglich ist. Aber es funktioniert wohl, und das ist natürlich super, super cool zu sehen, weil auch wenn das jetzt nicht mein Nutzungseinsatz ist im Gaming-Kontext, aber es ist schön zu sehen, dass sie sich da so eine Mühe gemacht haben.
Das war ganz witzig. Ich hatte im Changelog noch ein Detail gesehen, was mich daran erinnert hat von einer Geschichte letzte Woche, wo ich ein altes Dell-Notebook hatte. Und dieses Dell-Notebook hatte kaputte Scharnieren. Und ich wollte das mal aufmachen und mir angucken, wie die Scharnieren aussehen. Und ich machte es auf und es guckten mich so drei lustige Kissen an, die sehr böse guckten. Also man sagt dazu gerne Spicy Pillow. Das waren nämlich vorher die Akkus, die flach sein sollten, die sich jetzt aufgebläht haben. Was davon kommt, wenn so ein Gerät, das war ein Gerät, was halt dauerhaft an Strom hing. Und bei solchen Mobilgeräten wie der Steam Deck und so, die immer am Strom hängen, da ist es gar nicht so gesund für Akkus, die immer auf 100% voll geladen zu haben. Und das ist ein Feature, das hat auch KDE, glaube ich, schon eingebaut. Und das ist jetzt auch super cool, dass man es bei Steam Deck, habe ich das jetzt im Changelog entdeckt, dass man sagen kann, wie der Akku maximal geladen werden soll. Dass man sagen kann, jetzt plane ich das eine Weile am Strom zu lassen oder so. Dann schraube ich das runter auf 80%. Das erhöht merkbar die Langlebigkeit eurer Akkus. Fand ich auch ein nettes Feature, was ich da entdeckt hatte.
Absolut.
Anoden mögen keine Maximalladung.
Kommando der Woche.
So, heute mal mit etwas Fancy Pants Zeug, nämlich Sachen, die ihr direkt im Browser euch im Terminal euch anzeigen könnt, und zwar auch Bilder. Es geht um Offpunk. Das ist ein Offline-Browser, also Offline-First-Browser, was irgendwie ein bisschen komisch klingt, aber es bietet die Möglichkeit, dass ihr Webseiten oder auch also Webseiten, die dem Internet entsprechen, also dem großen Web entsprechen, aber die auch andere Standards supporten. Also wir haben zum Beispiel Gemini und Gopher werden ebenfalls supported, und ihr könnt Sachen über SS abonnieren, alles über die Kommandozeile, und könnt euch somit eure Blogbeiträge einfach direkt im Terminal, auch Bilder, wie gesagt, in ASCII-Art dann dort anzeigen lassen. Und das ist natürlich, wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, ein sehr schwaches Gerät oder sowas habt, noch einen uralten Rechner oder so, wäre das eine Möglichkeit, um ein bisschen damit rumzuspielen und weiterhin Nachrichten zu verfolgen, ohne viel Strom zu verbrauchen. Ich kann mir das zum Beispiel sehr gut vorstellen auf einem E-Ink-Gerät oder sowas, obwohl die Displays ja inzwischen besser werden. Aber dass man da dann eben sowas installiert, am besten so ein Linux-based E-Book-Reader, und da dann einfach sich die Sachen offline reintut. Genau. Bookmarking ist mit drin, Managing RSS-Feeds und Subscriptions. Ihr könnt Listen und Archive erstellen. Und genau, es funktioniert halt offline.
Tipps und Tricks.
Und wenn ihr im Browser gerne die Grammatik bei euch korrigieren wollt oder so, es gibt ja diese einfachen Spellchecker,
die Grammatik.
Grammatik.
Sehr schön.
Da gibt es, wenn ihr euch unter den meisten Distributionen schon vorinstalliert, MySpell ist meistens das Paket im Hintergrund, was so einfache Rechtschreibprüfung macht. Es gibt aber auch kommerzielle Anbieter, also Grammarly ist da eine sehr bekannter, der das deutlich weiter treibt, der gewisse Grammatikregeln umsetzt und jetzt auch, ob man es jetzt mag oder nicht, KI-Funktionen einbaut, die auch einem hilft, bessere Formulierung zu finden, also einfach seinen Schreibstil zu verbessern. Aber man hat vielleicht nicht unbedingt Bock, einen kommerziellen Anbieter zu nutzen, der irgendeine Cloud-KI-Gedöns bei irgendeinem Anbieter nutzt, sondern möchte das Ganze vielleicht mal lokal hosten. Und da gibt es Local Language Tool, was ein Plugin ist, was man quasi auch in seinem Chrome oder Firefox oder so einbauen kann, was dann einen lokal laufenden Server, den man selber in einem Container betreiben kann, machen kann, der neben den ganzen wie MySpell Rechtschreibkorrekturen halt auch erlaubt, lokale LLMs und andere Funktionen zu implementieren, das ganze Tooling, was es da im Open Source gibt, um diese ganzen Sprachverbesserungs-, Formulierungsverbesserungssachen auch lokal nutzen zu können.
Genau, ich habe euch Ribbit mitgebracht, und genauso wie es klingt, so ist das Logo auch ausgestattet. Genau, es geht um einen Frosch als Logo, ist ganz nett. Es ist eine Alternative zu Google Analytics, ist in TypeScript geschrieben und hat ein ziemlich modernes Interface, ziemlich viele Features, aber wie gesagt, ist ziemlich privacy-aware. Ihr könnt euch in Realtime Sachen anzeigen lassen, ihr habt auch eine Karte, ihr könnt euch sogar einen Globus anzeigen lassen, von wo, wann, welche Anfragen kommen. Ihr könnt auch eine Retention Rate euch anzeigen lassen und die einzelnen Events, Grafiken ohne Ende, ne, wie viele Sessions gibt es, welche Browser werden verwendet, welche Devices, welche Operating Systems. Also das ist schon, finde ich, sehr, sehr beeindruckend, was das so alles mittracken kann, und ihr könnt dann auch die wöchentlichen Trends damit besser nachvollziehen. Ja, ist Open Source, kann man sich anschauen, es gibt noch, was glaube ich noch ein bisschen besonders ist, mal abgesehen vom Filtering und Live-Sessions und so, das ist schon durchaus speziell, ist tatsächlich auch Customizable Goals. Also ihr könnt dann sagen, okay, wir haben jetzt für den und den, wenn das euch jetzt interessiert, ne, für den und den Blogbeitrag oder diese Woche oder diesen Monat haben wir so und so viel Retention, so und so oft sind die Leute bei uns auf der Webseite, gucken sich Sachen an und so weiter, ne, unsere Inhalte funktionieren also noch, da könnt ihr also entsprechende Goals festlegen oder User Journeys, ne, also kommen die von einem Beitrag wirklich zum nächsten, müssen wir vielleicht am Design etwas ändern. ändern oder so. Das ist schon, finde ich, ganz nett gemacht und gerade dieses Realtime-Dashboard eine schöne Sache. So, und dann jetzt nochmal wieder ein bisschen was Hardware, wenn auch da mit Software natürlich in Einklang bezogen ist, nämlich, wenn ihr das kennt, ihr kennt ja Casio, den Hersteller, unter anderem der G-Shock, Uhren, die sehr, sehr, die teilweise hackable sind. Und hier geht es jetzt mal um die Variante B2100, G-Shock B2100, Integration in SIGMO, also die SXMO. Das ist dieses sehr, sehr einfache, simple, ressourcenschonende Interface für mobile Devices, für zum Beispiel Postmarket OS. Da gibt es SIGMO tatsächlich als Interface auswählbar und installierbar. Wer jetzt das nicht so fancy haben möchte wie Plasma Mobile oder eben Gnome oder Fosh, die Phone Shell, der kann das verwenden. Und da gab es dann also eine Integration von SIGMO mit dieser Uhr. Ihr könnt also bei einem Long Press beispielsweise, könnt ihr die Connection zu der App entsprechend aufbauen, dann ein Short Press, damit könnt ihr einen Timesync umsetzen und mit einem Long Press von 3 Sekunden auf einem anderen Button kriegt ihr eine Find Phone Function, sodass euer Telefon anfängt zu klingeln, damit ihr wisst, wo es ist. Ne? Also eure Uhr habt ihr ja hoffentlich die ganze Zeit am Arm, aber wenn ihr euer Telefon sucht, könnt ihr das damit dann schnell finden. Also es gibt noch mehr Möglichkeiten, was ihr da ergänzen könnt, aber das war ein ganz schöner Blogbeitrag, um sich das mal anzuschauen, was denn alles möglich ist.
Und von mir gibt es zuletzt noch eine Alternative für eins der schwersten Probleme im Internet, seitdem man Computer vernetzt hat, nämlich wie übertrage ich eine Datei von einem Computer zum anderen? Da gibt es in der Vergangenheit sehr viele Lösungen und es gibt auch, finde ich, zum Beispiel sehr schöne Lösungen. Tailscale gibt es, Taildrop, wenn man ein eigenes VPN hat, dass man sich Client-Sachen direkt zuschicken kann. Aber wenn man jetzt mal einfach irgendjemanden auf dem Netzwerk hat, wie schickt man den sehr unkompliziert eine Datei? Und Leute, die das Apple-Ökosystem verwenden, kennen vielleicht AirDrop und da gibt es eine Alternative im Browser, die heißt SnapDrop. Das habe ich euch in den Shownotes verlinkt, das ist ein kleines Tool, das kann man sich selber hosten, gibt es auch in der Version online. Und wenn ihr im selben Netzwerk seid und WebRTC euer Browser erlaubt, was, wenn ihr einen Skriptblocker habt, kann sein, dass er das per Default erstmal blockiert. Aber wenn das dann erlaubt ist, finden sich die Clients untereinander und ihr könnt innerhalb des gleichen Netzwerkes euch was schicken. Und als zweiten Link auch Glitter.io habe ich euch auch noch mit dazu gepackt, was das Ganze auch nochmal versucht, auch über Netzwerke hinweg, dass ihr im Internet einfach generiert so eine ID, also muss man sich nicht anmelden, nichts registrieren, nichts hosten, kein Server. Man hat so eine ID, die schickt man jemand anderen, der trägt die bei sich ein und dann soll man in der Lage sein, Dateien zu übertragen. Ich weiß nicht genau, was im Hintergrund läuft, aber es ist auch eine so eine Peer-to-Peer-Technik, wo die Clients sich discovern und man quasi direkt Dateien übertragen kann. Und ein kurzer Hinweis noch, weil ich das gerade zufällig gelesen habe. Es gibt auch eine Seite, glaube ich, snap-drop.net oder so. Das ist irgendwie so eine von einem anderen Anbieter, ist ein bisschen fishy und so. Es geht um das Snapdrop Open Source Projekt, was ich in Shownotes verlinkt habe. Nicht, dass ihr da auf der falschen Seite landet und irgendwelchen Schrott versehentlich nutzt. Aber da könnt ihr dann vielleicht etwas einfacher über den Browser direkt mit jemandem Dateien austauschen.
Weil wir in der Vergangenheit darüber berichtet haben, habe ich noch schnell Retriever dazu geworfen. Das ist so wie Glitter.io eigentlich die gleiche Funktionalität. Funktioniert auch nach dem gleichen Prinzip. Eine ID, man überträgt es zum anderen, man hat einen Browser offen, die Datei kommt an, fertig.
Und wir sind inzwischen am Ende unserer Sendung angekommen. Erstmal herzlichen Dank an alle, die uns heute zugehört haben oder noch zuhören werden als Podcast-Version. Und natürlich an herzlichen Dank an all die, die uns diese News zur Verfügung gestellt haben von GNU-Linux.ch, GamingOnLinux.com, Foronix, BoardingSteam.com und so weiter und so fort. Also ohne die könnten wir es nicht machen. Auch natürlich herzlichen Dank an viele Leute im Fediverse, die diese Informationen immer wieder zu uns hochspülen, in unsere SS-Feed-Reader reinspülen, damit wir hier eine sehr spannende Sendung zusammen zu kriegen. Jetzt sind wir bei den 2 Stunden durch.
Ja, das war ganz schön knapp.
Ja. Aber wie immer, Punktlandung.
Wie immer. Ja. Deswegen herzlichen Dank an euch beide.
Danke auch.
Danke auch dir, Dennis.
Und dann hören wir uns alsbald wieder, nämlich voraussichtlich am 8. Juni wieder um 17 Uhr auf The Radio CC. Ansonsten in eurem Podcast-Fetcher.
Auf jeden Fall. Und denkt dran, auch wenn ihr irgendwelche noch Themen habt, wo ihr sagt, das fanden wir klasse aus der Historie, was für unsere 300. Sendung, schickt uns das. Wenn ihr interessanten Themen habt, nicht alles spült bei uns in unseren Newsseiten, Podcast-Readern auf, Podcast, RSS-Feed-Readern auf, sondern manchmal verlassen wir uns auch darauf, dass wir gute Tipps von Projekten von euch kriegen. Also wir freuen uns, von euch zu hören. Und ich würde sagen, wir würden jetzt hiermit in die Aftershow übergehen.
Vielleicht noch den Hinweis, wenn ihr uns Audiobeiträge zuschicken wollt, also von maximal anderthalb Minuten, dann schickt uns die doch gerne einen Kommentar at the Radio CC, dann oder verlinkt uns die dann, aber gerne direkt zuschicken, dann bauen wir die hiermit in die Sendung ein. Und herzlichen Dank an alle, die uns AdReplied haben, dann für die heutige Sendung.
Dann sage ich auf jeden Fall schon mal Tschüss an unsere Podcast-Hörer und noch einen schönen Resttag.
Tschüss.
Bis dann.